Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Scholz. Einen schönen guten Tag.
Hallo.
Hi.
Na?
Na.
Ach, heute haben wir eine tolle Folge.
Ja,
ich sag's jetzt schon. Ja, ich sag's jetzt schon. Ich freue mich richtig. Ich
hab Paul ein bisschen atmet Angst. Schon wieder ganz aufgeregt.
Ja, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Das Thema heißt ja, wie heißt denn unser Thema eigentlich? Also den Begriff könnte ich jetzt sagen, aber haben wir das Thema schon ausformuliert?
Fag Hag. Ja, im weitesten Sinne, wie wir es dann benennen, entscheide ich, während ich die Folge tippe.
Okay, also es geht um Fag Hags. Wir wissen jetzt, was Fag Hags sind, aber wer erklärt unseren unbedarften, liebevollen, uns zugewandten ZuhörerInnen?
Du hast gegendert, Tatjana.
Ich bin feucht.
Was verbirgt sich hinter dem Begriff Fag Hag? Für uns oder allgemeingültig? Wer will es versuchen, allgemeingültig
auszudrücken? Barbie, bitte. Give it your best shot.
Also, ich glaube, ich habe bestimmt nicht die akademisch beste Version davon. Für mich ist eine Fag Hag jemand, also eine weibliche Person, die sich mit einer schwulen Person zusammengetan hat. Ich kenne das aus meiner Geschichte, da waren das immer Cis-Frauen, die, glaube ich, so habe ich das gelesen, so habe ich das verstanden, ein bisschen auch schlechte Erfahrungen gemacht haben mit der Cis-Männer-Welt, mit den Hetero-Jungs, die sich so ein bisschen fernhalten wollten davon und vielleicht mit mir befreundet waren, auch weil sie dachten, da passiert ihnen nichts. So, das war so ein bisschen
also gefahrenfreier
Raum. Ja, für mich ist, also ich habe viele Frauenfreundinnen gehabt, viele weibliche Freundinnen gehabt, die keine Fag-Hags waren. Also die waren einfach nur meine Freundin, die hatten aber ein eigenes Leben, die waren nicht in mich verliebt, die waren komplett ihre eigenen Personen, wir waren einfach nur sehr eng befreundet. Eine Fag-Hag ist für mich immer so ein bisschen auch so eine ungesunde Konnotation von, ich als Frau habe mich so ein bisschen aufgegeben, ich habe meine romantischen Ambitionen vielleicht auch aufgegeben, ich habe mein Leben ein bisschen aufgegeben, ich bin heimlich verliebt in meinen schwulen besten Freund. Und bin da auch so ein bisschen manipulativ am Werken, dass der vielleicht nicht ganz glücklich wird. Und genauso ist das umgedreht. Also ich war auch mit meinen Fag-Hags durchaus daran interessiert, dass die bei mir geblieben sind und sich nur für mich interessiert haben und keine neuen Männer kennengelernt haben. Aber vielleicht pathologisiere ich das auch. Paul, was denkst du?
Ich bin da teilweise ganz bei dir. Ich glaube, dass Fag-Hags, also zumindest die in meinem Leben, waren selbst starke Frauen oder in einem sehr entscheidenden Fall ein starker Mann, wie sich dann rausgestellt hat. Und es hatte aber immer Anteile, die ich heute als in der Rückschau nicht ganz gesund betrachten würde. Also eine Beziehung, die ich als, wie ich immer sage, dependent bezeichnen würde.
Also nicht auf Augenhöhe.
Na, schon auf Augenhöhe, aber vielleicht auf der gleichen, relativ gestörten Augenhöhe. Und ich sage nicht, dass das, was ich dringend dazu sagen muss, ich sage nicht, dass das deshalb nicht produktiv war. Ich sage nicht, dass sich das deshalb nicht oft sehr gut angefühlt hat. Ich sage nicht, dass diese Beziehungen nicht entscheidend und sehr wichtig für mein Leben waren und mich geprägt haben, sondern ich sage nur, dass das oft aus in meiner nicht Eigenbeobachtung, gesund. In der Beobachtung anderer Beziehungen, die auf der gleichen Ebene laufen, keine Beziehungen waren, die man mit über 30 noch so aufbauen würde. Wenn ich heute Frauen kennenlerne, die, was ich mit 14 sehr charmant fand, wenn Leute dann so clingy waren und sich innerhalb von 2 Wochen komplett auf mich ausgerichtet haben. Heute würde ich sehr weit und sehr schnell laufen, um diese Beziehungen zu vermeiden. Damals fand man das vielleicht auch, weil ich ein relativ einsamer...
Da steigen wir nachher, in unsere Geschichte steigen wir noch ein. Lass uns noch kurz beim Wort bleiben.
Ich glaube, es hat was mit Traumatisierung auch zu tun. Ich glaube, beide sind traumatisiert. Sowohl der schwule Mann als auch die Frau sind traumatisiert von der Welt da draußen.
Ich finde ja schon den Begriff schwierig.
Man findet sich ungesund zusammen an so einer Verschnittstelle, wo es so, wir geben uns gegenseitig ein bisschen Schutz und Nähe und Liebe.
Ja.
Aber eigentlich... ich wollen finde wir ja schon, beide was anderes.
Schon, wenn ich, also das kommt ja von Faggot, Schwuchtel, und Hack ist halt eine Vogelscheuche, also eine unattraktive Frau oder wie man das übersetzen soll, ne? Eine Hack halt. Und das ist ja beides schon schlecht. Im Deutschen würde man sagen, jetzt, das ist die Schwuchtel-Gabi, ne? Hast du gesagt?
Die Schwulenmutti.
Schwulenmutti, Schwuchtel-Gabi.
Das ist ja alles, Fruitfly
die,
sehr schön.
Ja, auch Fruitfly, das sind alles Begriffe, die ein bisschen denunzieren, finde ich. Das ist alles schon sehr negativ konnotiert, finde ich, wenn man das so normal hört. Wir haben Schwuchtel jetzt zu unserem Wort gemacht. Insofern können wir uns Schwuchtel nennen. Aber eine Frau als Hack zu bezeichnen, oder? Also ich finde, ganz kurz, ja, glaube ich auch, dass Frauen das nicht so witzig finden. Also ich will nur vorweg, ganz wichtig finde ich, wenn wir, natürlich kommt auch die Rede auf das pickelige, dicke Ding mit der Cola dicken Brille und der festen Zahnspange, die sich irgendwie in Schwulenclubs mit an die sexy Boys hängt. Aber für mich ist Faggot eher beste Freundin als nerviges Anhängsel.
Das wie gesagt, trenne ich halt. Also ich habe durchaus beste Freundinnen gehabt, die halt niemals Faggot waren. Die waren einfach Frauen, mit denen ich sehr eng verbunden war, die in meinem Leben sind, nach wie vor. Und da hat sich mir der Gedanke nie aufgedrängt, es wäre eine Faggot.
Diese Alterssache nochmal eben mit im Kopf haben. Ja. Weil wenn wir darüber reden, zwischen 14 und 20, ist es was ganz anderes in der Beziehung als jetzt.
Right. Ne? Vielleicht ist es aber auch ein guter Anlass, einfach mal über die Frauen nachzudenken, wie wir als schwule Männer in unserem Fahrtwasser zur Selbstbestimmung und zu unserem finalen Coming-out und zu unserem Leben als selbstbestimmter schwuler Mann in den meisten Fällen hinterlassen haben. Weil das sind ja viele auch. Und da hat Paul in einer anderen Folge schon mal drauf hingewiesen, und das ist sehr richtig und gibt mir seitdem auch zu denken. Das sind ja Geschichten, die auch nicht erzählt werden, größtenteils, ne? Also die wir eine Weile lang geglaubt haben, wir müssten vielleicht vorgeben, heterosexuelle Männer zu sein, und sich deswegen dann mit Frauen eingelassen haben, die in uns verliebt waren. Da haben wir Herzen gebrochen und haben die dann im Zuge unseres Coming-outs, im Zuge unserer Wahrheitsfindung hinter uns gelassen, und oft wird da auch nicht zurückgeschaut.
Ja.
Und das ist, ob jetzt Faggot oder nicht Faggot, einfach auch mal ein Moment, wo man sich vielleicht mal zurückwenden kann und sich an diese Frauen erinnern kann, die ihr Herz gebrochen bekommen haben von schwulen Männern.
Hast du sowas?
Voll, um Gottes Willen. Also viele, viele.
Erzähl mal. Entschuldige dich mal.
Also, ich krieche jetzt hier zu Kreuze. Meine erste große weibliche Liebe, Julia, da war ich schon bisexuell geoutet, die wusste so ein bisschen, worauf sie sich einlässt, aber ja, die war ein bisschen ein Stepping Stone auch und wurde von mir verlassen, weil ich mich dann komplett geoutet habe als schwul, und dann war sie nochmal verliebt in einen anderen Jungen, der sich auch als schwul geoutet hat, mit dem ich dann was hatte.
She had a type.
Double whammy for her. Ja, natürlich, die hatte auf jeden Fall einen Type, aber ja, das tut mir sehr leid. Aber es gab so viele, es gab Hannah, Sarah, also ja, es waren eine Menge Frauen, nicht alle waren in mich verliebt, aber es waren eine Menge Frauen, mit der ich sehr viel Intimität zugelassen habe, sehr viel Nähe zugelassen habe, sehr viel mehr Verflechtung und Symbiose zugelassen habe, als ich eigentlich schon wusste, dass ich das weiter werde tragen können und einlösen kann. Ich löse dann Versprechen nicht ein, was ich gebe. Und das tut mir im Nachhinein sehr leid.
Ja.
So. Ja.
Und wie alt, wenn du Frauen sagst, wie alt waren die so grob?
Also das fing an, möchte ich sagen, mit 13, 14 und hörte dann, eigentlich mit Internatsabschluss, also mit Abitur, 19, 20 hörte das dann auch auf. Ich hatte noch eine tatsächliche Faggot hier in Berlin, wir haben uns so gegenseitig benutzt tatsächlich. Ich war einsam und die war sehr einsam, und dann hat man sich so eine Zeit lang gegenseitig Gesellschaft geleistet, bis dann irgendwann klar war, okay, ich muss hier weiter. Und sie hat es gar nicht verstanden auch. Und das tut mir auch wirklich leid im Nachhinein, dass ich mich darauf eingelassen habe. Aber ja, es sind, glaube ich, Teile des queeren Bewusstwerdens und der queeren Selbsterkenntnis, die organisch sind, die auch einfach fast immer passieren. Und trotzdem wird halt über diese Frauen nie gesprochen. Und das, ja, tut mir leid. Wer war es bei dir?
Ich kann es umdrehen. Ich habe das Gefühl im Nachhinein, dass ich die Person war, die in dieser besonderen Konstellation vorm Outing und vorm 20. Geburtstag in den Freundschaften mit Frauen die ich auch als Verkeck dann, oder Mädchen damals, ja, Klassenkameradin und so, die haben mich dann liegen lassen sozusagen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich die liegen gelassen habe, sondern ich würde eher sagen, ach, so eine kleine Entschuldigung, wenn ich schlecht von denen, aber
du warst ja der schwule beste Freund, mit dem man gut einkaufen konnte.
Ja, und so irgendwie, aber dann, wenn es drauf ankam, war ich dann doch nicht eingeladen, okay. Weißt du, so zu den Partys oder was auch immer, solche Sachen.
Verstehe.
Aber ich hatte natürlich dann auch in meiner Verzweiflung oder in meinem Bedürfnis, heterosexuell sein zu wollen, eine Freundin und der habe ich natürlich richtig was vorgemacht und die war schon richtig in mich verliebt und wir sind zusammen gegangen, wie das damals hieß und da denke ich jetzt aber auch natürlich zurück und denke, oh Mann, die hat sich Hoffnung gemacht natürlich und ich habe ihr was vorgespielt. Und das tut mir natürlich im Nachhinein leid. Also irgendwann war dann auch Schluss. Ich sage aber mal bestimmt nach über 1,5 Jahren. Also es war lang. Mhm. Und da hat die 1,5 Jahre ihres Lebens quasi verloren. Das hätte ich ihr auch nach 1,5 Minuten sagen können, dass das nichts wird, weil ich das für mich ja schon wusste. Das habe ich mich nicht getraut und dann habe ich die Fassade aufrechterhalten. Mhm. Und für mich war das sicherlich wichtig, um mich innerlich zu sortieren, während ich nach außen eine Freundin hatte und dadurch in dieser Schulhierarchie anerkannter war, als wenn ich es nicht hätte. Das war ja der einzige Grund, höchstwahrscheinlich die zu haben. Aber das tut mir natürlich leid, das ging voll auf ihre Kosten.
Im Englischen trennen die das ja zwischen Beard und Faghack. Also Beard ist die Frau, mit der man zusammen ist, um vorzugeben, man sei heterosexuell. Also das, was du jetzt beschreibst. Ach so. Und Faghack ist dann das, wenn man schon geoutet ist, schwul ist, aber eben die schwule beste Freundin oder die heterosexuelle beste Freundin an der Seite hat, mit der man irgendwie alles zusammen macht.
Die hatte ich auch, aber die sind nie Opfer in dem Sinne gewesen, finde ich, weil mit denen bin ich ausgegangen und mit denen hatte ich Spaß und die eine ist verheiratet gewesen, die andere hatte einen Freundeskreis kunterbunt. Also das war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, da habe ich jemanden benutzt oder ich habe mich emotional in einen sicheren Hafen und hab die dafür gehabt oder so. Nee, das waren eigentlich Frauen, die relativ Selbstbewusstsein ausstrahlten.
Ja, Paulchen, nicht mal an dir ist das alles so nicht gegangen. Du hattest das Problem nicht.
Natürlich hatte ich dieses Problem.
Du weißt, warum ich das sage.
Ja, natürlich weiß ich, warum du das sagst. Ich habe, glaube ich, eine Mischung aus all dem. Ich hatte eine lange Zeit als Teenager, wo ich das nicht hatte. Und dann hatte ich eine Zeit in meinen 20ern, wo ich wieder relativ einsam war und in Berlin, wo ich so eine Konstruktion hatte, wo wir uns heute, würde ich sagen, ganz klar gegenseitig benutzt haben. Das war auch nicht... Das hat sich trotzdem gut angefühlt dann, aber es war in der Rückschau war das keine psychisch gesunde Konstruktion, würde ich sagen. Und ich glaube, das hat oder fängt bei vielen schwulen Jungs so an, dass wir nicht wissen, wie wir mit anderen Männern umgehen sollen, weil die halt größtenteils heterosexuell sind und wir das, wenn man das früh weiß. Und ich habe ja in der Sommerloch-Folge schon mal gesagt, ich wusste mit 3, dass ich nicht so bin wie andere Jungs. Dann stellt man sich auf dem Schulhof halt gerne mal zu den Mädchen und ist halt one of the girls. Mhm. Und daraus können sich auch enge Freundschaften entwickeln, die entweder dann, wenn man das irgendwie, und ich habe sowohl die eine wie auch die andere Variante, also wenn das... du fühlst dich ja immer hingezogen zu den starken Frauen, egal welchen Alters sie sind. Und wenn sie 8 sind, sind sie trotzdem starke Frauen. Du weißt das ja. Und mit denen kannst du sehr gut befreundet sein. Und das ist dann eine echte Freundschaft, wo man sich gegenseitig füttert und sich gegenseitig supportet und sich unterstützt. Aber wenn dann 2 einsame Seelen aufeinander krachen und das, was einen verbindet, ist halt hauptsächlich, dass man einsam ist. Und diese Einsamkeit muss gefüllt werden, egal mit was, dann kann das auch zu einer ungesunden Konstruktion werden. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Heute habe ich gute Freundinnen. Ich habe, glaube ich, seit mindestens 10 Jahren keine Hack mehr.
Sam.
Wahrscheinlich deutlich länger. Ich habe gute Freundinnen und ich habe Frauen, die ich sehr mag und sehr bewundere und wir unterstützen uns gegenseitig, aber dieses Codependent-Verhältnis, das Hackdom auch immer mit sich bringt, das habe ich aus meinem Leben dann so spätestens mit 30, glaube ich, gründlich entfernt, weil ich begriffen habe, dass das keine gesunde Konstruktion ist, die da vorliegt, sondern ich kann heute auch das ist ja jetzt in Corona wahrscheinlich auch für viele gegeben, ich kann das Alleinsein
wesentlich
besser aushalten, because I like myself, actually.
ja, ja.
Und das heißt, das, was ich, wenn ich in meinen Teenagerjahren mit dem Alleinesein so gut umgehen hätte können, wie ich das jetzt kann, dann wäre das alles kein Problem gewesen. Aber das konnte man halt und man war unter mehr Peer Pressure und unter mehr Social Pressure, als ich das heute bin.
Bei wem musst du dich denn noch entschuldigen?
Ich glaube, bei der Lady aus meinen 20ern, die ich einfach, wie gesagt, dieses Verhältnis war nicht unbedingt gesund und dieses Verhältnis war trotzdem schön, aber ich habe diejenige, die wissen wird, wenn sie das hört, wer sie ist, sehr hängen lassen, als ich den Mann kennengelernt habe, mit dem ich dann 14 Jahre zusammen war. Und dann war das innerhalb von ein paar Wochen sehr ruckartig vorbei.
Ich kenne aber lustigerweise auch die Kehrseite. Also
ich kenne auch die Kehrseite, natürlich. Ich
habe jetzt ja gerade mehrfach von der Frau geredet, die meine beste weibliche Freundin ist, die halt so gar keine Faircack ist, mit der ich eine sehr großartige Freundschaft, auch eine sehr lange Freundschaft schon auf Augenhöhe habe. Aber da war das eben genau andersrum. Also wir hatten eigentlich eine romantische Beziehung also eine platonische romantische Beziehung. Wir waren sehr verliebt ineinander, ist einfach so, und wahnsinnig eng miteinander. Wir haben uns eine gemeinsame Wohnung genommen und all das. Dann in Hamburg, weil ich bin nach wie vor in Berlin mit einem Bein geblieben, aber sie musste nach Hamburg, dann hatten wir da eine gemeinsame Wohnung. Und wir haben alles zusammen gemacht, ne? Und das war, ihre Familie kannte mich, da wurde ich akzeptiert, meine Familie war halt ein Scheißhaufen, wie immer. Aber darüber wusste sie halt auch alles. Und das war nicht krankhaft symbiotisch, sondern es war echt eine schöne, Freundschaft. Ja, es war eine Beziehung, eigentlich auf Augenhöhe, nur eben ohne romantischen oder ohne sexuellen Aspekt. Und dann hat sie sich von ihrem Freund getrennt. Sie hatte damals einen Freund, der aber nicht da war. Und ist mit einem ihrer längsten Freunde aus Kindertagen zusammengekommen. Und dann war das halt innerhalb von kürzester Zeit halt ein großes Thema. So, ne, weil die sind frisch verliebt, die wollen zusammen sein, die wollen auch vögeln, die wollen Zeit miteinander verbringen. Und ich bin plötzlich das dritte Rad am Wagen. Und dann habe ich mich da auch freiwillig rausgezogen, weil, wenn man mich kennt, sobald ich das Gefühl habe, auch nur annähernd, dass ich vielleicht unerwünscht sein könnte, bin ich Ghost.
Ganz wild.
Bin ich raus. Mhm. Und habe das damals auch versucht, mit ihr zu besprechen. Und sie war halt immer noch so: Nein, aber du bist doch hier willkommen, wir wollen dich hier und da. Und er will
ja,
dich auch.
Ja, was soll sie
haben.
Sagen, ne?
Nee,
sie
aber.
Hat dich ja geliebt auch.
Sie aber hat das auch wirklich so geglaubt. Ja. Also, sie hat auch geglaubt, dass er mich da will, er wollte mich da nicht. Aber er hat ihr das auch glauben machen. Aber ja, ich war halt dann ganz schnell weg. Und das war halt dann auch wie eine Trennung. Also da war ich auch genau auf der anderen Seite und das war für mich wie eine schlimme Trennung. Mhm.
Hattet ihr mal männliche Hacks?
Ja, ich habe jetzt eine. Die heißt Roy.
Oh, Roy, wenn du die Folge hast, du wirst es
Roy, heißen. Also ohne Roy würde ich ja heute sagen.
Schick uns Bilder von deinem steifen Penis. Danke.
Die gibt's ja schon überall.
Ich weiß, ich habe sie noch nicht. Mir schickt man sowas nicht mehr. Roy. Okay, Roy ist deine männliche Faircack.
Absolut. Tell us more. Also ich bin adoptiert worden von einem 15 Jahre jüngeren Berliner, der sensationell aussieht, der ohne Ende Erfolg bei den Männern hat.
Aber dann bist du doch die Hack.
Ja, höchstwahrscheinlich.
Yes, you are.
Ja, und er hat mich auch als Tatjana kennengelernt. So. Er hat mich als Tatjana kennengelernt und im Prinzip bin ich dann die Hack. Oh, wie toll, ich bin eine Fake-Hack. Das habe ich mir noch gar nicht so richtig bewusst gemacht.
Hi, stimmt. I'm here all week.
Yeah.
$90 die Stunde.
Aber das Verhältnis ineinander ist, weil ich mich so adoptiert gefühlt habe, weil wir wenig, wie soll ich sagen, gemeinsame Berührungspunkte am Anfang hatten. Und die Qualität, die der Roy hat und die ich eben nicht habe, ist, dass der dranbleibt an Leuten. Der hält Kontakt, der meldet sich, der kommt vorbei und ich bin Hamburgerin. Also ich kann ohne Menschen leben. Ich kann I Am Legend, wäre überhaupt kein Problem für mich, dieser Film, weißt du? der letzte Mensch auf der Erde, super. Das
ist mein Traum.
Ja, könnte ich auch, aber der nicht.
Ihr liebt und deswegen, beide, ihr braucht beide Menschen, ja, ihr seid beide doof. Schatzi,
deswegen kann der, shut up. Deswegen kann der so gut mich immer wieder rausholen, heute gehen wir aus, heute gehen wir hier und da und so. Und der hat mich sozusagen immer mitgenommen und das fand ich ganz rührend. Also das ist so ein Freundschaftsbeweis inzwischen und das geht jetzt ja auch bestimmt schon über 15 Jahre. Das ist toll, dass der diese Kontinuität immer dabei hatte.
Vielleicht
ich bin
seid
eher,
ihr einfach befreundet.
Ja, wir sind super befreundet, ja, aber ich wäre anders, weißt du, ich bin denn so, ich bin befreundet mit jemandem, das geht dann hoch wie ein Strohfeuer, aber es ist dann auch nach ein paar Zeiten, wie lange auch immer, Monate, Jahre, es ist dann auch vorbei. Also ich bin keiner, der Freundschaften pflegt. Ich habe von früher, aus meiner Schulzeit, null Kontakt. Wir hatten nie irgendwie ein Klassentreffen. Ich habe keine langjährigen Freundschaften. Habe ich nicht.
Echt?
Nein.
Meine Familie?
Gar
ist,
nicht.
Also meine Wahlfamilie, also die einzig wichtige, sorry, ja. Die kenne ich fast alle schon 20 Jahre.
Ja gut, 20 Jahre ist, wenn du über 50 bist, auch nicht so lang. Also insofern,
komm, das ja. ist half my adult
ja,
life.
Ja, du bist ja auch noch blutjung, du kleines Ding.
Ja, aber ich muss Barbie dazu stimmen. Also ich habe, es ist ja, also man sagt ja immer, heterosexuelle Männer sind so befreundet, dass he's my best friend. Wann hast du ihn denn zum letzten Mal gesehen? Vor 20 Jahren. so, und ich habe diese Art von Beziehung, also dass ich Leute wirklich, dass ich Leute wirklich lieb habe, aber es mir total reicht, wenn wir uns alle 2 Monate auf Facebook mal was Liebes schreiben. Und dann habe ich aber wirklich beste Freunde jedweden Geschlechts, wo es mir wichtig ist, dass wir uns jede Woche oder alle 2 Wochen sehen und auch Zeit miteinander verbringen. Warum ich nach männlichen Hacks gefragt habe, ist, und Tatjana, du hast übrigens zum Thema Roy, ich kenne ihn nicht und ich kenne auch seinen großen Schwanz nicht.
Du solltest ihn kennen.
Vielleicht. Ich habe das, also mir ist diese Funktion mehrfach angetragen worden in den letzten 10 Jahren.
Weil du so einen großen Schwanz hast,
nein,
wie der
möchtest
Roy?
Nein. Möchtest du nicht meinen, also und diese Rollen hatten dann alle möglichen Namen von Lehrer über Mentor. Vorbild bis Mentor oder so werden, was bei mir immer nur zu einer einzigen Sache geführt hat, nämlich, oh, you're cute, I'm gonna have a crush. Und
ja, das Gute ist, dann, das da ist dann überhaupt keine sexuelle Ankunft.
Ja, genau.
Und come up by fuck null. Me in the ass.
Null. Das würde nie funktionieren, wenn ich auf Roy stehen würde, dann wäre es schon vorbei. Das geht nicht.
Ja, genau. Und bei mir lief das aber dann mal, bei mir lief das dann immer so, oder immer, jetzt so oft ist das auch nicht passiert, aber ich kann das offensichtlich nicht so wirklich gut, wenn die Möglichkeit einer sexuellen Anziehung besteht.
Ja, dann geht das
auch nicht. Dann geht das nicht.
Das geht nicht.
Die Möglichkeit, ob die besteht oder nicht, entscheidet sich an deinem Kopf. Also,
nein, das, nee, das.
Na, wenn er den anderen heiß findet, dann geht es nicht.
Ehrlich gesagt, findet doch alles heiß.
Ja, deswegen geht es ja auch nicht. Nicht. Deswegen ist er alleine.
Genau. Nein.
Ach, schön.
Gut. Selbstironie ist das schön.
Oh Gott.
Nein, das stimmt ja so nicht.
Doch.
Wir haben doch neulich, also darüber haben wir, glaube ich, on air noch nie gesprochen.
Erzähl mal.
Aber ich war ja in meinem Leben bisher nur 6-mal verliebt.
Ich
bin jetzt Mitte 40 und wenn ich sagen würde, verliebt, nicht irgendwie so, you've got a silly crush oder irgendwie sowas, sondern irgendwie tiefgreifende Gefühle für jemanden zu haben, die auch ernst zu nehmen sind. Das ist mir bisher 6-mal in meinem
Leben. Ach stimmt, da haben wir immer offline hier drüber geredet. Dann waren wir alle bei 6 oder 7.
Und wir waren alle so bei 6 oder 7 irgendwie so. Ja. Was für unser Alter, glaube ich, auch normal ist. Mhm. Und jetzt ohne Normalität als Maßstab anlegen zu wollen.
Es hört dann auch auf, ne?
Nee.
Also man macht das am Anfang relativ häufig.
Ja, das stimmt.
Und dann irgendwann wird es seltener und seltener. Das ist wie so.
Ja, weil die Ansprüche höher werden.
Das nee, weil das auch die Verletzung und das Trauma irgendwie da ist und man einfach sich nicht mehr so schnell so einlässt und sich nicht mehr öffnen
kann
oder will.
Natürlich. Und das Nette ist, es ist mir in den letzten 10 Jahren genau ein einziges Mal passiert. Aus dieser Beobachtung sagen, das Trauma, wenn es nicht klappt, wird deswegen nicht kleiner.
Ja.
No. Also nochmal, es tut noch genauso weh wie mit 14.
Ja, natürlich. Also ich möchte noch mal kurz auf meine besten zwei Freundinnen kommen und ich habe nie die Rolle dieser Freundinnen.
Bist du schon mal auf deine besten zwei Freundinnen gekommen? I'm gonna stop this now. Uschi, das ist der Wein. I'm so sorry. I have to take out the Limette in the wine. Als würde das irgendeinen Unterschied machen.
Die,
oh mein Gott.
Die eine ist
ihr seid so doof. Wir sollten keine zwei Folgen mehr am Stück aufnehmen. I'm so sorry. I'm gonna stop this now.
Machst du jetzt wirklich aus?
Nein.
Ach so, okay.
Die Limette aus meinem Glas getan, weil das ein Riesenunterschied macht.
Dass wir zwei Folgen am Stück aufnehmen, schneidest du bitte raus.
Nö. Das wissen die doch schon. Das ist wie bei Biolek. Biolek hat die erste Folge immer mit Leuten gemacht, die er nicht leiden konnte. Alfredissimo. Ja. Und hatte dann die letzte, weil er hackenstramm war in der letzten Folge nur noch mit Freunden und Helmut Berger.
Ja.
Und Helmut Berger. Ja. Und dann passieren iconic things.
Willkommen in der zweiten Folge, meine Damen und Herren.
Guten Tag. Die Helmut Berger-Folge ist übrigens gerade auf der WDR-Mediathek abrufbar.
Nein.
Ja, die ist ganz toll.
Die ist ja ein
Giftschrank gewesen.
Die wird ja immer wieder weggenommen, genau.
Also, okay. Also, meine, die eine war so skurril, die war bestimmt 1,90 Meter groß, ganz kurzer, feuerroter Eurismix-Stoppelschnitt und knallrote Lippen, ganz dünn und ist immer nur mit Schwulen ausgegangen. Und damals in Hamburg war es ja der Pit Club, ich erinnere
an. Wo du die beste Bläserin warst?
Nein, das war der
Toms.
Von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten war der beste Bläser aus dem Toms.
Ich hätte jetzt den Namen gesagt, oh Gott, ich muss das wieder
bringen. Ja, ich weiß doch den Nachnamen nicht, ist doch egal. Und
allegedly.
Mehr muss ich dazu nicht sagen. Diese Zeit war das. Und da war Freundin, die war sozusagen immer dabei. Und ich kann gar nicht sagen, wir haben ganz viele Ausflüge gemacht zusammen und wir waren gut befreundet. Und als die einen kennengelernt hat, war die auch weg aus dem Leben. Und bis heute. Aber es war eine ganz wichtige Person für mich. Aber ich habe nicht gelitten, und sie auch nicht, also wir haben nicht aneinander gelitten. Wir hatten einfach eine gute Zeit und als es dann vorbei war, hat sich ja mein Leben auch weiterentwickelt und ich habe neue Leute kennengelernt. Genau, und ich frage mich immer noch, ist das denn meine Fackhack gewesen in den Jahren?
Nee, ich glaube, also Freundschaften auf Augenhöhe sind für mich nicht Fackhack-Beziehungen, sondern Fackhack-Beziehungen sind für mich Beziehungen, die an einer ungesunden Stelle sich vereinen und dann was Symbiotisches haben und man behindert sich gegenseitig, man manipuliert sich gegenseitig, weil man nicht will, dass der andere sich weiterentwickelt, weil man zusammenbleiben will.
Ich bin hier in diesem Fall der Doofe, der sagen muss, ich hatte das vielleicht gar nicht so richtig, außer die erste Liebe, die ich ausgenutzt habe. Wo hatte ich dann Frauen, die in ungesunder Symbiose mit mir
unterwegs waren? Frag uns doch bitte nicht immer nach den Mangeln in deinem Leben.
Nicht.
I don't know. Vielleicht bist du einfach die Fackhack für Roy. And that's all you're gonna get.
Ich war, glaube ich, immer die Fake-Hack. Um mich mal hier als richtiges
aufzunehmen. Sollen wir denn einfach mal zum Spaß, sollen wir mal tatsächliche Fake-Hacks aus Film und Serie hier für euch aufschlüsseln, damit ihr vielleicht ein besseres Verhältnis dafür kriegt? Ich glaube, das ist doch ein ganz guter Ansatz. Lass uns doch mal anfangen.
Darf ich noch eine Frage
vorstellen?
Nein! Doch, bitte, bitte. Bitte, noch eine Frage vorher. Nur damit ich auch wirklich verstehe.
Bitte!
Ich möchte wissen, in jedem schwulen Club gibt es diese Mädels, diese Mädels mit Zahnspange und dick und so ein bisschen unattraktiv vielleicht im Auge des normalen Heteros, die sich an jungen Spuchteln hängen und mit denen einen tollen Abend haben. Sind das dann diese Fackhacks, von denen wir sprechen? Und wenn ja, hattet ihr so eine auch? Weil die hatte ich nicht.
Ja. So eine hatte ich kann man jetzt kategorisch nicht. So nicht sagen, aber es klingt schon mal wie sehr gute Vorzeichen. Also das, was in meinem Kopf so gespeichert ist, sind Frauen, die schlechte Erfahrungen in der Hetero-Welt gemacht haben, aufgrund vielleicht ihres Aussehens oder aufgrund von irgendwelchen anderen Sachen, die Missbrauch erfahren haben, auch in ihrer Familie oder so, die also
ein schlechtes, Space gehen,
bedrohliches Männerbild erfahren bekommen haben oder ein Männerbild, wo sie abgelehnt worden sind aufgrund von Körperlichkeit und deswegen sich in diesen Safe Space mit dem schwulen besten Freund begeben, wo sie vermuten und hoffen, nicht verletzt zu werden, was sie dann natürlich doch werden.
Ja. Und weißt du, was meine Theorie ist? Dass die sich auch ranhängen an die Stars. Also, dass die sich ranhängen an die Attraktiven, die im Mittelpunkt stehen, um von dem Glanz ein bisschen mitzukriegen. Weil das ist das, was ich in den Clubs gesehen habe. Ich finde, meistens sind das so charismatische, hübsche, begehrte Schwule. Und das ist selten der Pummelige, der dick, der, nee, du warst es eben nicht. Du warst schwer tätowiert, du warst Gärtenschlang, du hattest Pussy auf deiner Brust stehen, du warst ein Traum. Und du bist eben nicht der pickelige Hässliche gewesen. Und der pickelige Hässliche steht nicht mit der pickeligen Hässlichen zusammen im schwulen Club.
Ich fasse das immer. Ich versuche, oder? Das Konzept jetzt mal kurz in zwei englischen Sätzen zusammenzufassen. Um mal von einem alten thematischen Boy Meets Girl ist die klassische Liebesgeschichte. Die Ferk-Liebesgeschichte ist Lonely Straight Girl meets Lonely Gay Boy and they live codependently and maybe happily ever after.
Und ich kenne übrigens, jetzt kommst du. Pass auf, jetzt. Ich kenne ein Paar in Berlin hier, die waren Ferk-Hack und Gay Boy und sie hat sich totsterbens in ihn verliebt. Er kommt, glaube ich, aus Middle Eastern House, wo, also ich glaube, er bringt sehr viel Charme mit seiner Homosexualität mit, für seine Homosexualität mit. Und an dieser Intersektion haben die sich irgendwie ungünstig verbandelt. Und das war damals schon so. Ich bin ihnen immer wieder begegnet und die waren halt irgendwann ein Paar. Und wir wussten alle, aber er ist doch schwul, sie ist hetero, er ist unglücklich und so. Die sind irgendwie miteinander verbunden und ja, sie sind auch irgendwie ineinander verliebt. Die haben mittlerweile geheiratet. Ich glaube, die haben immer noch keinen Sex miteinander. Ich weiß nicht, woher er seinen Sex bekommt.
Sie
woher
sind nicht sie das einzige Heterosexuelle,
Sex bekommt.
Wie auch immer.
Nee, aber es ist alles offen auf dem Tisch. Also sie weiß, dass er schwul ist, er weiß, dass...
Aber wie schön eigentlich.
I don't think that's beautiful. Ich finde das schwierig. Naja, weil die beide nicht glücklich sind. Also, das
kannst du gar nicht von außen sagen. Vielleicht haben die genau die perfekte Glücklichkeit und er holt sich seinen Sex und sie holt sich ihren Sex.
Ja, maybe. Aber also ich habe es ja erlebt. Und
ach so, na gut, okay, das also, ist was anderes.
Das in den Gesichtern war immer nicht so richtig Happiness und so, oh mein Gott, ist das schön, dass wir uns gefunden haben und dass wir jetzt frei
sexuell sind. Also eine Notgemeinschaft eher.
Eher so.
Okay, das ist schade.
Guck mal.
Das tut mir leid. Barbie befreit euch, Leute. Alle die in so einer Beziehung gerade seid, befreit euch. So.
Barbie hat ja vorhin nach Beispielen gefragt für Fag-Hacks. So, und wir nehmen jetzt mal die beiden proverbial Fag-Hacks, die wir alle kennen. Die eine ist Julie Garner, die andere ist ihre Tochter Liza Minnelli.
Das habe ich vorhin gesagt, das ist mir weggenommen.
Ich wollte dir das nicht wegnehmen, tut mir leid, Baby. Und Barbie wispert schon wieder in ihr Mikrofon, Barbie kriegt nichts mehr zu trinken.
Du säuselst, sie wispert, ich bin der Einzige,
die säuselt gar nicht, die ist laut, die Sau.
So, Barbie hat Sau zu mir gesagt. Danke, Baby.
Weiter.
Judy und Liza. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, Judy Garland hat Vincente Minnelli geheiratet, von dem ganz Hollywood wusste, dass er schwul war. Judy Garland hat Vincente Minnelli geheiratet, weil es der erste Mann war, der nett zu ihr war, glaube ich. Und der sie nicht verändern wollte und ihr nicht gesagt hat, dass sie hässlich war. Und ich glaube, Liza Minnelli hat ihre beiden schwulen Ehemänner aus den gleichen Gründen geheiratet, weil das...
Und die hat die auch geheiratet, weil sie es gelernt hat von ihrer Mutter. Ich meine, ihr Vater war eine Spuchtel und die hat gelernt, das ist ein gutes Verhältnis. Wir wiederholen doch alle auch das, was unsere
Eltern vorleben. Klar, wir bauen das nach, was wir von zu Hause kennen und glauben, es ist Liebe.
Also tun wir doch mal kurz so, als wären wir drei homosexuelle Männer. Wir sind ja nun zwei homosexuelle Frauen hier, Drag Queens und ein Mann. Aber wenn wir alle drei jetzt
meine denken Tippen würden... Meine Titten sind größer als deine.
Würdet ihr beim sexuellen Kontakt mit einer Frau A, eine Erektion kriegen und B, einen Samenerguss? Ja oder nein?
Ich hatte ganz oft.
Ach so.
Hatte ich auch öfter. War auch schön.
Was? Ach so, ihr habt mit Frauen geschlafen?
Ja. Selbstverständlich. Mehrfach, das weißt du doch auch.
Nein.
Mehrfach und mit Genuss.
Okay, aber ich nicht.
Also ich würde jetzt heute nicht mehr, glaube ich.
Ich auch nicht.
Weiß nicht, ob ich könnte. Wahrscheinlich nicht.
Ich könnte nicht.
Aber
könnte
damals nicht. War das überhaupt kein Problem. Ich musste mich auch nicht zwingen. Also die wusste auch, dass ich war damals geoutet als bisexuell. Wir hatten eine Beziehung über, ich glaube, ein Dreivierteljahr. Wir hatten mehrfach penetrativen Sex miteinander, der für mich, glaube ich, besser war als für sie. Aber hey, und das war überhaupt kein Problem.
Okay, aber dann muss man doch nicht fragen, warum Judy Garland auf den Typen abgefahren ist. Wenn der sie behandelt hat wie ein Schwuler, aber ihr Kind gemacht hat.
Naja, ich war 12 oder 13 und die sind halt in den 30ern gewesen.
So ja, different story. Kopf, ein Hollywood-Star ist im Kopf wie eine
13-Jährige. Ist mit Make-up rumgelaufen und so. Ne? Also das war schon, she was an out queen und Judy Garland war halt ein geprügeltes Kind auf Drogen. Ein out
Trump.
Ja,
Trump, ist halt schon Trump. Auch schwierig, ne? Also der Mann, der sich dem geprügelten, gebrochenen Kinderstar annimmt und da kann man auch ganz viel schlimme Sachen vermuten, ne? Möchte der Karriere machen, möchte der irgendwie seinen Stern an ihren Wagen
alles schon.
Hitchen.
Ja, ich glaube, Vincente Minnelli brauchte Judy Garland nicht. Und Judy Garland brauchte Vincente Minnelli auch nicht. Das heißt, diese Beziehung hatte vielleicht eine rein private Komponente, wo sie sich beide gegenseitig hilfreich waren.
Genau.
Das halte ich nicht, ich halte das trotzdem für eine ungesunde Beziehung, aber nicht für eine desaströse Beziehung. Mhm. Und so, um Tatjanas Frage zu beantworten, I could eat pussy all day. Eating pussy is fun. Aber ob ich jetzt unbedingt noch mal eine Frau penetrieren müsste, weiß ich nicht so genau. Ich glaube eher nicht. Ich habe das auch seit mindestens 15 Jahren.
Wann hast du die letzte Pussy gelutscht? Also jetzt tun wir nicht so.
Ich glaube mit 28 oder
so. There we go.
Also das ist eine Weile her. Ja, aber because I got lazy.
Lies, Lies are wieder die Lies.
Okay. Ja, oder wie Kathy Bates jetzt sagen würde. Lies.
So, okay, jetzt Tatjana. Nochmal wieder zurück zu deinem Ursprung, dass wir aus Film und Fernsehen vielleicht Beispiele so, nennen.
Genau, danke, dass du diese Sendung moderatierst, wie meine Freundin Melly sagen würde, weil ich bin betrunken. Hi, genau, lass uns doch... Lass uns doch mal über die, es tut mir sehr leid, über die...
tut dir überhaupt nicht leid.
Stimmt, I would do it all again. In a heartbeat. Über die tatsächlichen Fags reden, die Fag-Hacks reden.
Ja.
Ich bin, während wir jetzt all das hier besprochen haben, musste ich mir mehrmals auf die Zunge beißen, um nicht zu sagen, das ist doch genau wie bei Will and Grace. Weil ich finde, bei Will and Grace kann man es sehr gut sehen, wenn man sich mit der Serie auseinandergesetzt, wenn man die gerne geschaut hat, dann kann man sehr gut sehen, wie so eine Fag-Hack-Beziehung im schlimmsten Fall, ich finde, es ist schlimm, funktionieren kann, wie man sich gegenseitig behindern kann, wie man sich klar auch stützen kann, aber es ist eben am Ende eine ungesunde Sache. Und über Will and Grace hält uns heute ein Referat der Herr Schulz.
Ja, Tante Schulz versucht nicht zu referieren. Sondern
während sie auf Google schaut, auf ihrem Handy.
Ich nicht Google, sondern IMDb. Ich mache mir ja keine Notizen. Also, Will and Grace ist eine Fernsehserie von 1998, also fast in diesem Jahrtausend, aber sie ist deswegen nicht in unserer Sitcom-Folge gelandet, weil sie das perfekte Beispiel für zweifaches, wie ich freundlich sage, Hackdom ist, also Schwulenmutti sein. Es gibt nämlich zwei weibliche und zwei männliche Hauptfiguren in dieser Serie. Will and Grace erzählt die Geschichte eines Freundespaares, nämlich Will und Grace, und eines weiteren Freundespaares, nämlich Jack und Karen. Außerdem erzählt es die Geschichte eines schwulen Freundespaares, nämlich Will und Jack, und einer Arbeitsbeziehung, nämlich Grace und Karen. So, Will und Grace leben zusammen. Wir treffen Will und Grace in der ersten Folge. Die, irgendwie war das Mode in den 90er Jahren, Sitcoms so anzufangen, dass eine Frau in einem Hochzeitskleid in der ersten Folge auftritt und ihr Leben ändert. Friends fängt so an und Will und Grace fängt auch so an. Das ist der Anfang der ersten Folge. Aber der Anfang ihrer Geschichte, dass sie überhaupt zusammen wohnen, das wird in der ersten Folge auch erzählt, ist jedenfalls, dass Grace einen Typen nicht heiraten will und dann zu ihrem besten schwulen Freund Will flieht. Der ist Anwalt und wohnt in New York in einem wunderbaren Apartment, in das sie dann übergangsweise einzieht, was dazu führt, dass sie 8 Jahre bleibt.
Also übergriffig schon mal.
Naja, sie muss irgendwo hin und Will ist ihr bester schwuler Freund und bietet sich okay an. So, Grace ist Innenarchitektin und arbeitet mit einer Milliardärsgattin als ihrer Assistentin. Diese Milliardärsgattin ist Karen Walker und Karen Walker zeichnet sich dadurch aus, dass sie eigentlich 8 Jahre lang bei Will and Grace nie nüchtern ist, weil sie immer entweder schwer auf Droge ist oder gerade betrunken.
Oder beides.
Und Will hat einen besten Freund, den schwulsten Mann in New York, wie ich immer sage, wunderbaren Jack McFarland. Will and Grace sind das Zentralgestirn dieser Serie und diese Serie ist von einem schwulen und einem heterosexuellen Mann erfunden worden, die beste Freunde sind und Max Mutschnick und Ron Cohen heißen. Die eigentlich eine Serie über ein heterosexuelles Freundespaar schreiben wollten, dessen Nachbarn Will und Grace waren, die Programmverantwortlichen bei NBC fanden aber in den zu Ende gehenden 90ern diese Beziehung, nämlich schwuler Mann und heterosexuelle Frau leben zusammen, viel spannender und haben dann darum gebeten, dass sie die Serie umschreiben, was sie auch getan haben. Dabei kam Will and Grace raus. Will and Grace war der Versuch, revolutionäres Fernsehen zu machen, was aus heutiger Sicht so ein bisschen absurd ist, aber man darf nicht vergessen, das Ganze ist 23 Jahre her. Will war der erste schwule Haupt-Sitcom-Charakter und war der, wie ich immer freundlich sage, nette Schwule von nebenan. Jack hingegen war die Verkörperung all dessen, was wir als schwul betrachten, nämlich ein ständig herumvögelnder Hohlkopf, aber entzückend,
Eine Tunte.
Eine Sissy, der aber ein reges Sexualleben hat, ganz im Gegensatz zu vielen anderen Sissys in der Film- und Fernsehgeschichte. Der aber relativ hohlköpfig ist und Schauspieler. Jedenfalls Will, der Anwalt, und Grace, die Innenarchitektin, leben zusammen. Und Karen, die Sekretärin, die aber eigentlich Milliardärsgattin ist, und Jack, der erfolglose Schauspieler, sind auch beste Freunde. Ich erzähle das so ausführlich, weil Grace und Karen die Beispiele für das sind, was wir gerade besprochen haben, nämlich die Beziehung Will und Grace ist komplett codependent, sehr ungesund, sehr unterhaltsam, aber nicht gut für die beiden Charaktere, die sie führen. Die Beziehung Jack und Karen ist die gesunde Variante davon, auch wenn Karen eigentlich schwer alkoholkrank ist, aber diese Frau würde auch jederzeit und hat das für einen langen Teil ihres Lebens auch ohne Jack funktionieren und ist sehr selbstverantwortlich und eigentlich emanzipiert, und die beiden treffen sich auf Augenhöhe. Bei Will und Grace, das erfahren wir im Laufe der Serie auch, gibt es eine lange, relativ ungesunde Geschichte. Grace war mal sehr in Will verliebt und Will hat versucht, mit Will anzubändeln. Das hat nicht geklappt. Die Coming-out-Folge in der dritten Staffel von Will and Grace ist mit das Witzigste, was ich in der amerikanischen Fernsehgeschichte kenne. Besser geschrieben als diese insgesamt einstündige, weil es ist eine Doppelfolge, ist kaum mal irgendwas gewesen im amerikanischen Fernsehen. Ich habe auch selten so gute Witze über Homosexualität gehört wie in Will and Grace. Das Spannende an diesen beiden Frauenfiguren ist, und das stellte sich im Laufe der Serie relativ schnell raus, weil spätestens ab Staffel 2 war diese Serie zumindest für das queere Publikum eigentlich nicht mehr Will and Grace, sondern Jack and Karen. Die wunderbare Maggie Mullally, die Karen spielt und die eine wunderbare Schauspielerin ist und sehr sexy und die auch singen kann und all das, hat aus dieser Figur eine
Ikone
gemacht. Eine tragische Ikone gemacht, mit viel Tiefe und viel Liebe und einer kompletten Piepsstimme. Folge 4 gibt, ich habe es nochmal nachgeguckt. Aber diese beiden Frauenfiguren, weil diese sind halt die beiden perfekten Beispiele dafür, wie eine Frau auf relativ gesunde Art mit schwulen Männern befreundet sein kann und wie eine Frau das vielleicht nicht sein sollte, weil diese Beziehung, die Will und Grace da haben, ist halt eine zutiefst ungesunde, weil die beiden aneinander klingen und aneinander klatschen und sich gegenseitig dabei im Wege stehen, eine glückliche Beziehung entweder für Will mit einem Mann oder für Grace mit einem heterosexuellen Mann zu haben. Und jedes Mal, wenn sie das in der Serie versuchen, geht das auch grundsätzlich schief, weil sie ja schon einander haben.
Aber das hat doch den Comedy-Effekt überhaupt befeuert. Also das ist doch im Prinzip so beabsichtigt. Das ist doch mit Absicht so gemacht. Selbstverständlich,
aber das ist ja nicht das, worüber wir heute reden.
Nein, also die Serie ist doch
fantastisch, komisch und großartig geschrieben.
Und ich finde auch nicht, dass das eine kranke Beziehung ist, weil das ist eine Beziehung, wie sie tausendfach, ja, aber es ist eine sehr realistische.
Das sagt keiner.
Ja gut, das will ich nochmal betonen. Weil so gibt es das tausendfach. Ja. Und die haben aber geschafft, das so toll zu spielen, dass man trotzdem alle lieb hat. Man findet ja jetzt nicht.
Nein.
Doch, ich ja.
Also Max Mutschnick sagt ja selber, es gibt Interviews mit ihm, wo er darüber spricht, wie Will and Grace entstanden ist. Und er sagt selber, er wollte sich als schwulen Charakter sehen auf der Leinwand. Und er hatte eine beste Freundin, die eben so war, in der Law School oder so, was auch immer sie gemacht haben. Und er sah sich eben als einen schwulen Charakter, der eben nicht hundig ist und so. Ne? Mhm. Und deswegen wurde Will auch so ein bisschen homophob gezeichnet. Ne? Will hat ja auch so Züge, dass er macht ja auch über Jack lustig, über seinen effeminierten
Aber da kenne ich auch 20, die so sind.
Sure, aber nur weil es das in der Realität auch gibt, heißt es ja nicht, dass es nicht trotzdem falsch ist. So, also, ne? Nur weil
aber es gibt solche Leute und dann
gibt es auch
Gründe, warum die so sind.
Ich sage ja nicht, dass man das nicht zeigen soll. Ich sage nur, dass die Grundessenz des Charakters für mich nicht sympathisch ist.
Okay.
Ich mochte Will nicht, weil Will war ein Tuntenhasser. Stock im Arsch. Will war ein Tuntenhasser, der wollte sein wie jeder andere Heterosexuelle auch und wollte auch so Beziehungen führen und der wollte so wahrgenommen werden und der fand Weiblichkeit scheiße bei Schwulen.
Heteronormativ würde man heute sagen.
Ja, heteronormativ.
Und genauso war auch diese Beziehung. Natürlich kannst du die in 100.000 schwulen Frauenbeziehungen kannst du das auch finden, aber das heißt ja nicht, dass sie deswegen besser ist.
Nein, aber ich finde doch nicht, dass heteronormativer Wunsch bei Schwulen jetzt bedeutet, dass es ein schlechter Schwuler ist dadurch.
Das sage ich ja auch nicht. Aber ich finde diese, also die Idee, einen Charakter so zu zeichnen, und das war halt eben der erste für mich positiv besetzte Sitcom-Charakter, der einen Schwulen dargestellt hat, der hat sich halt über die Sissy lustig gemacht. Nein,
ach
also
so,
Will war so gezeichnet und Will hat sich über die Sissy, über Jack lustig gemacht.
Ja.
Und Jack hat auch selber, also der Schauspieler Sean Hayes hat auch damals seine Homosexualität selber auch noch geleugnet. Das heißt, er hat quasi diesen Charakter als Persiflage angeboten für Heteros, um sich drüber lustig zu machen. Das hatte ein bisschen was mit Bully-Parade. And I wasn't here for it. So. Damals habe ich es geliebt, weil wir hatten nichts anderes. Mm. Heute gucke ich es an und denke mir, okay, große Scheiße.
Ach krass.
Und ich störe mich mittlerweile auch daran, das ist mir gerade, als Paul das gesagt hat, aufgefallen, ohne dir das unterstellen zu wollen, dass das Faghack-Thema als Frauenproblem wahrgenommen wird. Dass wir sagen, die Frau ist da quasi die sich ungesund bindet und die das besser wissen müsste.
Das kann auch der Mann sein.
Nee, ich glaube nicht, dass du das so meinst, aber es kam mir so vor, als wäre das so formuliert. Und das ist natürlich komplett falsch. Ja. Also ne, wir sind ja genauso verzweifelt, wenn wir uns da binden. Genau. Wir sind ja genauso flawed in der Art, wie wir uns an Frauen binden.
Deswegen.
Aber ich glaube, genau das kann man an der Serie wunderbar beobachten, weil was den beiden passiert, so lustig und unterhaltsam, wie das alles ist, die können, solange diese Serie dauerte, in ihrer ersten Inkarnation, dauerte sie immerhin 8 Jahre, ist es weder dem einen noch dem anderen Hauptcharakter gegeben, eine für sich jeweils befriedigende romantische Beziehung zu führen.
Es gibt diese Folge,
weil es die jeweils andere Person schon gibt.
Es gibt diese, das ist sehr richtig, aber es gibt diese Folge, die so in die Zukunft schaut, ich weiß nicht, das ist glaube ich relativ am Ende, wo sie Richard Chamberlain, der Wills ehemaliger Englischlehrer ist, erinnerst du dich an die Folge?
Ja, ja.
Die besuchen den und dann gibt es quasi so einen Blick in die Zukunft und die realisieren, dass sie quasi, wenn sie so weitermachen, wie sie jetzt sind, auch in der Beziehung, dass sie dann so enden wie Richard Chamberlain und seine beste Freundin, die werden sich gegenseitig hassen dafür, dass sie sich gegenseitig das Leben und alle romantischen potenziellen Partner verhagelt haben. Und sie sind vereint in Hass und in Bitterkeit und in Ressentiments. Und das ist ja dann auch so ein Wendepunkt für die beiden oder sollte so ein Wendepunkt sein, wo sie beide merken, okay, maybe this is not the tea. Und das war eine Folge, die ich relativ wichtig fand. Also dieser Blick in die Zukunft, um mal zu gucken, ach so.
Es gibt immer wieder, also es gibt ja immer wieder Hinweise. Es gibt die ganze Serie über, besonders Karen macht es oft, aber Sean Hayes, also Jack macht das auch, dass die immer sagen, your husband. Also das wird vor allem immer, ist jetzt auch eine gute Frage, ob das vielleicht frauenfeindlich ist. Das wird vor allem immer Grace gesagt. That's your husband. Und das ganz klar gemacht wird, solange es diesen Mann in deinem Leben gibt, wirst du keine glückliche Beziehung mit einem anderen Mann aufbauen. Das ist so. Ich glaube,
Paul, ganz kurz. Ja,
oder auch länger.
Recht. Bitte. Das ist so. Aber ich finde, dass wir das jetzt so von der Seite nur beleuchten, ist ein bisschen unfair, weil Will und Grace haben doch auch eine Freundschaft und eine Liebe zueinander, die denen wahnsinnig viel gibt. Es ist ganz sicher so, dass es auf Kosten geht von einer eigenständigen Beziehungsfähigkeit, aber den den Genuss und die Liebe und die Freundschaft und den Spaß, den sie miteinander haben, der ist doch auch was wert. Und das wird jetzt so ein bisschen unterschlagen.
Vielleicht müssen wir es einmal ganz deutlich sagen. Das ist das, was wir in dieser Folge vielleicht versuchen zu kritisieren, ist niemals die Freundschaft und die intensive und innige Freundschaft und Verbundenheit zwischen schwulen Männern und heterosexuellen Frauen, sondern es geht nur um diese eine Art von krankhafter, symbiotischer Bindung, die sich gegenseitig behindert.
Das sehe ich jetzt nicht in Will and Grace, ganz ehrlich.
Really?
Nee.
Also die formulieren das ja sogar.
Ja.
Es gibt ja Folgen, wo die beim Therapeuten sitzen und drüber reden.
Ja, ich sehe, dass die sich gegenseitig so viel Raum einnehmen im Leben, dass das schwierig ist, da für eine neue Person mit reinzugehen. Aber ich sehe das nicht als Drama.
Aber die werden erst tatsächlich glücklich an dem Moment, als sie sich trennen voneinander und...
Das heißt, du definierst Glück, indem du dann eine Paarbeziehung findest und ich bin nicht sicher, dass das meine Definition ist.
Also sie formulieren das ja selber. Sie sagen selber, da erst habe ich angefangen tatsächlich Glück zu leben, weil ich eine Familie aufbauen konnte. Das ja, ist gut, auch das ist eine Sache, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Als ich über Friends gesprochen habe, habe ich gesagt, es geht um Wahlfamilie. Und die Leute, die die Serie geschrieben haben, sagen irgendwann, und wir haben das zu einem organischen Ende bringen können, weil in dem Moment, wo die Charaktere angefangen haben, ihre eigenen Familien zu gründen, war die Geschichte der Wahlfamilie eigentlich vorbei. Mhm. Und wir konnten das organisch beenden, weil war schwanger und der war schwanger und dann war das irgendwie durch. Und jetzt fängt eben das nächste Kapitel an. Und vielleicht, also für schwule Charaktere, für queere Charaktere vielleicht nicht so sehr, aber ich glaube, für heterosexuelle Frauen ist das schon auch ein Thema, dass man dann, und das habe ich ja selber auch erlebt in meinem persönlichen Leben, wenn man dann eben den Mann hat und schwanger ist und das erste und das zweite Kind kommt, ist der Lebensweg einfach ein anderer.
Ja,
das finde ich auch. Und es ist dann eben nicht mehr gebunden an den schwulen besten Freund und was der für Drogeneskapaden hat am Wochenende.
Ja, ja, genau. Das finde ich aber also nicht. Bild, ich würde es nicht. Ja, aber ich würde es halt nicht gegenseitig sozusagen ausspielen oder abwägen. Ich finde, das eine ist genauso toll wie dann das andere, was vielleicht einem denn noch in den Weg kommt sozusagen. Also wenn die Co-Abhängigkeit der Verkehr und des Schwulen gelebt wird, ohne darunter depressiv und traurig zu werden und danach jeder in eine eigene Beziehung geht, finde ich, das ist gleichwertig gut.
Um, so mein Tatjana in diesem Punkt zu unterstützen, es ist natürlich so, dass diese Freundschaft, die beiden oder Liebe zueinander,
Liebe, würde ich auch sagen,
die beiden zueinander haben, als etwas sehr Wichtiges in ihrem Leben gezeigt wird und als etwas sehr Entscheidendes für ihre persönliche Entwicklung. Und trotzdem hat Barbie recht. Das Ende der Serie ist der Moment, wo diese beiden Figuren in ihre jeweils eigenen Beziehungen einfahren. Es gibt natürlich das Gegenbeispiel mit Karen und Jack, die diese Beziehung nicht haben. Karen ist die gesamte
Serie. Bleiben aber beide einsam.
Die gesamte Serie über mit einem sehr reichen und sehr voluminösen Mann, den man nie sieht, verheiratet. Und Jack hat halt bis, wie wir vor 3 Jahren gelernt haben, als die Serie nochmal aufgenommen wurde, bis in seine 50er hinein so ein Image, dass er sich immer mal wieder verliebt und dass er sich immer mal wieder unglücklich verliebt und dass er ansonsten aber relativ viel rumvögelt. Wogegen übrigens, wenn einen das glücklich macht, überhaupt nichts einzuwenden.
Einzuwenden ist, aber beide haben ja keine significant others am Ende der Serie. Beide haben ja, obwohl Karen verheiratet ist, ist es ja keine innige Liebe.
Aber Jack ist am
du
richtigen
weißt, was ich
Ende.
Meine.
Ja.
Will und Grace gehen aus der Serie raus mit romantisch wertvollen, wichtigen, intimen Beziehungen auf Augenhöhe.
Die beiden nicht.
Jack und Karen gehen raus als Laughingstock, die eben mit Ideen verheiratet sind. Sissi, die eine ist mit der Idee von Geld verheiratet und der andere mit der Idee von Schwanz.
Ja. So. Und mit Leslie Jordan.
Ja. There we go.
Also das Entscheidende an dieser Serie und weswegen Tatjana teilweise auch recht hat, ist, dass in der Serie alle Möglichkeiten, die diese Beziehung haben, irgendwie. Sie leben zusammen, sie arbeiten zusammen, sie versuchen ein Kind zusammen zu bekommen.
Sie streiten
Sie streiten zusammen, sie haben Beziehungen zu ihren jeweiligen Eltern. Also sie sind die zentrale Beziehung im Leben des jeweils anderen und der wichtigste Mensch im Leben des jeweils anderen.
Um das kurz nochmal zu sagen, ich habe ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass meine Beziehung zu den Frauen in meinem Leben, zu meinen Freundinnen, wahnsinnig, also gerade zu einer wahnsinnig eng. Es ist meine beste Freundin, das wird sich niemals ändern. Wir sind irrsinnig wichtig im Leben des anderen Menschen. Ich würde es aber niemals als Fake-Hack-Beziehung deklarieren, weil es das nicht ist, weil wir alle beide auf Augenhöhe selbstbestimmt unser eigenes Ding machen und das niemals abhängig ist vom anderen. Und das ist auch die Unterscheidung, die ich hier mache. Also Will und Grace sind für mich das eben nicht. Und diese Art von Beziehung, diese Art von Fake-Hack-Beziehung kann für mich erst dann aufbrechen, wenn man sich plötzlich mal auf sein eigenes Ding besinnt. Und das passiert ja in der Serie. Ich sage nicht, dass Beziehungen zwischen schwulen Männern und heterosexuellen Frauen gar nicht funktionieren können oder erst dann, wenn man sich auf sein eigenes Ding besinnt und sich gegenseitig ignoriert. Das meine ich
nicht. Nein, das stimmt. Das hast du nicht so gesagt. Nee. Aber warte mal ab, wenn ich mit meiner Fake-Hack um die Ecke komme, dann ist das hier alles...
Sie reden nicht.
Nein. Mit meinem Filmbeispiel. Dann ist das hier alles Kindergarten.
Ach so, das war eine Überleitung.
Nein, mach muss doch nicht mal. Sein. Nein. Ich bin, doch, immer bitte, noch, bitte. Ich bin immer noch am Überlegen mit Will and Grace, weil für mich war es so wie Queer as Folk. Als ich das gesehen habe, ich habe gejubelt. Ich fand so wichtig und so toll, dass endlich mal der Alltag von einem relativ konservativen Schwulen gezeigt wird und von einem relativ wilden Schwulen. Und das habe ich nie...
Die sich beide übrigens auch sehr lieben.
Nie negativ. Ich habe auch die Beziehung von Will und Grace nicht negativ gesehen. Natürlich haben die sich behindert, aber
wir sind
das
halt
ist doch
Paul
das normale
Leben. Wir sind halt, Paul und ich sind die
Leben.
Debbie Downers hier.
Nee, ich glaube gar nicht, dass die Debbie Downers... Sondern komischerweise, ich liebe ja Will und Grace und ich kann ich das auch alles mitsprechen auch. Und ich habe das gucken. Alles mehrfach Same. Gesehen.
Ja, kann man.
Und komischerweise... ich habe das in meinen 20ern wahnsinnig gerne geguckt und da war es einfach genau als das, was Tatjana gerade gesagt hat, nämlich als, es ist schwules Leben wird
endlich
dargestellt.
Wurde ich gesehen.
In seiner so. Ganzen Vielfältigkeit genau. Und in seiner ganzen Komplexität. Und da war es wahnsinnig wichtig für mich. Ich habe versucht, in meinen 30ern das nochmal zu sehen und habe diese beiden Leute nicht ausgehalten, weil
so
ich dachte,
ging's mir
you're
auch.
Disturbed.
Ich fand das damals so toll. Und lustigerweise auch, ich war damals ja mit einem sehr maskulinen, mit dem Fist-Israeli zusammen, der ja, das war, ne,
ach, der war
die
ja
Apotheose
toll.
Von ja. Allem, was super männlich war. Und ja, du kennst
ja.
Ihn. Und der hat sich mit Jack identifiziert die ganze Zeit. Der hat die ganze Zeit, also wir haben Will and Grace rauf und runter geguckt und der hat immer nur Jack zitiert und irgendwie blockt. So, der kannte diese ganzen Jack.
Ja, weil er so nicht war.
Hatte der drauf, naja, privat ja. Schon sehr, ja. Aber eben nicht in der Öffentlichkeit.
Ja.
Und da war das, ne, da hatte das gar keine negative Konnotation. Ja. Der war halt, der hat Jack geliebt und der hat Jack
ja.
Sich angezogen oder hat sich da wiedererkannt in der privaten ja. Persona, eben nicht in der öffentlichen. Und da hatte das eine ganz andere Konnotation, aber genau wie Paul sagt, man guckt es dann eben nochmal 5 Jahre später und als die Serie dann fortgesetzt wurde, hat man die alten Staffeln nochmal geguckt und dachte sich so, I can't. So, aus heutigen Gesichtspunkten ist es halt schwer zu ertragen.
Ich bin da höchstwahrscheinlich ein ganz einfaches Gemüt und ich kann das immer
ja.
Noch genauso
naja.
Gucken. Und wenn ich diese, wenn ich den Moment sehe, wie Jack Cher trifft und ihr sagt, hey, du bist ja ein schlechter Doppelgänger, das ist auch auf YouTube, Leute,
still,
die beste Szene.
Amazing. Und Cher sieht so toll aus.
So
ja,
also, toll.
Da sieht Cher
die
so
Szene
toll aus.
So ein Traum.
Also wer Will and Grace nicht kennt und ich kann gar nicht glauben, dass es Leute gibt, die das nicht tun.
You're pretty good.
Die Jungschen.
I've had a lot of practice.
Man muss natürlich, weil wir in der Sitcom-Folge viel darüber gesprochen haben, welche Gaststars da drin waren.
Alle.
Es gibt keine
Madonna.
Es gibt
alle.
Es gibt
fucking
keine wirklich berühmte popkulturelle Figur der 90er Jahre und der früh beginnenden 2000er, der nicht in dieser Serie
ja,
der
ja.
Oder
ein paar. Aber,
ja, aber es waren
Cher,
alle
Madonna,
da.
Demi Moore,
Madonna,
Alec Baldwin.
Demi Moore, Alec Baldwin,
Debbie
Britney
Reynolds.
Spears, Debbie Reynolds, Elton John,
Richard Chamberlain.
also alles, was Rang und Namen hatte, war yes. Dabei und wollte da auch unbedingt mitspielen.
Rang und Namen hatte, Betonung auf hatte bei Demi Reynolds.
Ah, naja, Debbie Reynolds. Ist ja,
oh,
ist ja
aber die hatte eine lange Rolle.
Die hatte eine lange Rolle. Ja. aber wer das nicht kennt, sollte sich das
guckt
angucken. Und
an.
Weil man lacht sich wirklich nach.
Ja.
Ich kann es jetzt.
Ach, jetzt kannst du es wieder.
Bin ich Mitte 40.
Jetzt bist du altersmilde geworden.
Und nee, ich kann das mit.
Vergesslich.
Ich kann das inzwischen als Unterhaltung und Fiktion angucken. Und konnte auch die neuen Folgen, die ja meiner
Meinung nach. Ich fand die auch toll.
Die meiner Meinung nach etwas anders waren als die. Es hatte weniger absurdistische und deutlich politischere Züge als.
Ja, klar, die haben Politik
als die alten,
Wahlkampf.
Als haben die alten Staffeln. Aber das, was ich natürlich liebe, auch in den neuen Folgen, sind diese Momente, wo zum Beispiel irgendwie. Karen hat dieses Townhouse, was sie sich errichten lassen will, und Grace als inzwischen sehr erfolgreiche Innenarchitektin hat ihr diese sündhaft teure Dusche installieren lassen und dann ertrinken sie irgendwann fast
in dieser safe word.
Ertrinken sie fast in dieser Dusche, und ich liebe die Serie für diese komplett durchgeknallten absurden Momente.
Yeah.
Ich liebe auch Debbie Reynolds in dieser Show, weil sie halt diese komplett narzisstische, völlig gestörte Mutter ist, die man eigentlich auch nicht haben möchte.
Nein.
Also die Frage ist natürlich jedes Mal, wenn ich mir solche Figuren angucke, und wahrscheinlich waren das meine 30er, ich habe das gegen die Realität gemessen, und es ist nicht die Realität, es ist eine Comedy-Show.
Ja, genau.
Und ich möchte nicht in der Familie aus Modern Family leben, ich möchte aber auch nicht mit Grace als bester Freundin befreundet sein. Ich würde auch nicht wollen, dass Jack mein bester Freund ist, weil ich den irgendwann totschlagen würde.
Aber Wills Mutter, die, also ja, die tatsächliche Mutter von Gwyneth Paltrow, die Wills Mutter spielt.
Blythe something.
Ja. Und also die ist ja auch so Härte. Toll.
Ja.
So toll, wie die geschrieben ist.
Die spielt auch so.
Ah, großartig.
Also guckt es euch trotzdem alle nochmal an.
Ich packe es in die Shownotes. Ich packe ein Highlight-Reel in die Shownotes von Madonna und Cher und wie sie alle heißen. Und einen Link zu Will & Grace, zu den alten Folgen. Und
auf jeden Fall.
Schaut es euch an, weil muss man gesehen haben. Okay. Man muss es am Ende des Tages doch gesehen haben.
Ja, man muss
Barbie, um es noch ein bisschen rauszuhören, möchtest du jetzt vielleicht, bevor du erstens völlig betrunken bist und zweitens...
Wir haben schon drüber gesprochen. Also Barbie ist der grüne Abschluss. Jetzt geht es im Prinzip um einen bunten Blumenstrauß, um ein Potpourri von Themen wie Prostitution, Wahnsinn, Kannibalismus, Inzest und Homosexualität. Alles...
Sounds fun, let's talk about it.
Alles garniert an einer Fag-Hack aus der Hölle oder vielleicht sogar zweien. Und ich rede von einem meiner Top 3 Lieblingsfilme, glaube ich, die, und jetzt bitte im Chor, jeder gesehen haben muss, der sich homosexuell nennt. Und zwar ist es ein amerikanischer Spielfilm aus dem Jahre 1959, Suddenly Last Summer, plötzlich im letzten Sommer. Und da kommen Elemente zusammen auf so vielen Ebenen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also das Theaterstück, auf dem das basiert, ist von Tennessee Williams, dem Analytiker der 40er bis 60er Jahre der amerikanischen Gesellschaft, schwerst homosexuell, schwerst gestört, schwerst Alkoholiker, schwerst nur Stricher, und seine ganzen Neurosen hat der dargestellt in Stücken wie Glasmenagerie oder Endstation Sehnsucht.
Ich habe meine Semesterarbeit über Tennessee Williams geschrieben.
Ja, ein Traum.
Also nämlich über Glasmenagerie, Sunny Last Summer und Endstation Sehnsucht.
Ich liebe Tennessee Williams, schon mal so.
Same.
Und der hat halt Themen aufgegriffen, die damals nicht Mainstream waren, wie ich sie eben gerade zitiert habe. Und
Lobotomie,
kommt alles in diesem Film auch vor. Das Drehbuch wurde nun von diesem Film auch noch geschrieben von Gore Vidal. Gore Vidal war sozusagen der Will in dieser unter diesen homosexuellen Schriftstellern, ein stockkonservativer verbandelt mit dem Kennedy-Clan, der der Meinung war, wenn er nur fickt, dann ist er nicht schwul. So einer, der in super Konkurrenz stand natürlich zu Tennessee Williams, der eine passive, bekennende Superschwuchtel war. Paul, du hast das
Mikrofon. Ich wollte nur sagen, also ich wollte nur sagen, Gore Vidal war überhaupt nicht konservativ, sondern Gore Vidal ist fast mal für die Demokraten in den Senat angezogen.
Da hast du recht, aber ganz kurz, nicht politisch konservativ, im Leben, immer im Anzug, sehr korrekt, sehr auf das, auf die Form bedacht. Der hatte so eine präsidiale Aura, sag
total,
ich. Das meine ich,
was man dazu, also nur eine Sache.
Politisch nicht.
Er war auch einer der besten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts,
das muss man dazu sagen. Es gibt ein Buch, das heißt Pink Triangle, das ist die Freundschaft, Feindschaft, Feud zwischen Tennessee Williams, Gore Vidal und Truman Capote. Die drei waren ja sozusagen die großen, ne, Norman Mailer etc., aber die waren schwul und das waren die drei großen Konkurrent, Freund, Feind. Und das Buch ist ganz toll, ist nur Sex und Gewalt, kann man auch ganz toll lesen. Und Gore Vidal hat nun das Drehbuch geschrieben und das war 1959 noch zur Zeit der Zensur. Also all das, was in diesem Stück vorkam, musste sozusagen umschifft werden. Und dadurch, das macht den Film ein bisschen kryptisch an manchen Stellen. Aber die Geschichte an sich, Leute, ihr müsst es euch wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Es geht also tatsächlich um einen schwulen Poeten, der mit seiner übergriffigen Milliardärsmutter, solange wie die jung und schön war, um die Welt reiste und immer ein Gedicht pro Jahr geschrieben hat. Das Sebastian. Ist so wie ein Instagram-Post, Sebastian, ja. Und der das so drauf hatte, die Mutter hat ihn isoliert von allen anderen Frauen, die hat sich in seiner Schönheit, er muss wunderschön gewesen sein, man sieht ihn nämlich nie in diesem Film, gesonnt. Und er hat die Mutter benutzt, um an den exotischen armen Ländern, wo sie immerhin gereist sind, also immer so dritte Weltländer, da hat er mit Geld um sich geschmissen und hat die Mutter benutzt, um Jungs anzulocken, sagen wir mal. Ach so, Päderastie kommt übrigens auch vor. Und als diese Mutter zu alt wurde, hat er sie eiskalt ausgetauscht in eine zuvor frisch vergewaltigte Cousine, die er dann als fickbar erkannt hat und die er dann ausstaffiert hat und anstelle der Mutter einen Sommer mit nach Südmexiko oder wohin mitgenommen hat. Und die wird gespielt von Liz Taylor, die damals die schönste Frau der Welt war. Also man muss wirklich sagen, die sieht in diesem Film so schön, so überirdisch schön aus. Und die Mutter wird gespielt von Catherine Hepburn, die natürlich auch eine Gigantin der Schauspielkunst ist und diese verbitterte Mutter sensationell spielt. Und dann hat der also diese Liz Taylor genommen, um die zu benutzen, dass die Jungs anlockt und hat die gezwungen, in einem weißen Badeanzug, der dann durchsichtig wurde, ins Wasser zu gehen und dann wieder rauszukommen, am Strand zu sitzen und die ganzen Jungs, die an dem Zaun des Privatstrandes hingen mit Zunge raus und Ständer, die hat er dann mit Geld gelockt und hat die dann vergewaltigt sozusagen. Das hat er diese Wochen über gemacht und dann war es ihm auch zu viel. Dann hat er gesagt, oh, immer diese Dunkelhaarigen, ich brauche was Blondes. Und ist dann, kurz bevor sie abgefahren sind, ist was Schlimmes passiert plötzlich in diesem Sommer. Und der Film setzt ein, nach diesem Sommer, Liz Taylor ist inzwischen in der Irrenanstalt und die Mutter sagt, mein Sohn ist an einem Herzinfarkt verstorben, geht zu einem Arzt, gespielt von Montgomery Clift. Ich meine auch das, diese Cast alleine, ein schwuler Schauspieler, der 4 Jahre vorher einen ganz schweren Autounfall hatte, wo von einer Party von Liz Taylor kommend und Liz Taylor ist dann hingelaufen, die hat den Knall gehört und hat ihm noch das Leben gerettet, weil sie seine Zunge rausgezogen hat und die 10 Kieferknochen aus dem Hals gepult, dass er überhaupt überlebt hat. Und er wurde danach überhaupt nicht mehr besetzt, weil der total drogenabhängig wurde durch die Schmerzmittel und das Gesicht durch Operationen so starr wurde. Und die hat gesagt, entweder der spielt mit oder ich spiele nicht mit. Und die hatte so eine Star-Power, dass sie es machen konnte. Also alleine diese Verwirrung im Privaten, das heißt also, die Schriftsteller waren verfeindet, die Schauspieler waren alle miteinander irgendwie verbandelt und das Thema war für 1959 unerhört. Das meine ich. So, nun ist also Liz Taylor in der Irrenanstalt und die Mutter sagt zu dem Arzt, sie machen doch hier so Lobotomien, das heißt, sie schneiden was aus dem Gehirn, die redet immer so wirres Zeug und so und ich möchte gerne, dass sie das rausschneiden und dann stifte ich auch der Klinik $500,000, die sie ja dringend brauchen. Und dann trifft der Arzt auf Liz Taylor und dann kommt die Wahrheit ans Licht, also es ist ein reiner Dialogfilm.
Sie soll mundtot gemacht
werden. Sie soll natürlich mundtot gemacht werden über die Wahrheit, wie der Sebastian zu Tode kam. Und dass er schwul war und dass er die benutzt hat und dass die Mutter natürlich eine berechnende Fag-Hack war, weil sie und auch dafür gesorgt hat. Er war ein pädophiles Arschloch. Ja. Die Mutter war eine berechnende Fag-Hack, die dafür gesorgt hat, dass sie die einzige Frau in seinem Umkreis war und die überhaupt nicht damit zurechtkam, dass er sie ausgetauscht hat gegen Liz Taylor. Deswegen Liz Taylor im Prinzip in die Irrenanstalt ins ewige Vergessen schicken wollte. Oh Gott, also und das spielen die so toll. Der Film hat natürlich ein paar Längen, weil Tennessee Williams ist ja nicht umsonst der größte amerikanische Schriftsteller. Der wollte damit mit diesem Stück, das symbolisiert natürlich alles was, das ist eine Allegorie auf, wie Menschen sich gegenseitig verschlingen. Und das spielt auch alles in so einem Dschungel, den die Mutter nachgebaut hat, wo nur fleischfressende Pflanzen leben, die Fliegen verschlingen und das ist alles wahnsinnig aufgeladen und überall stehen Statuen mit Gerippen und
also Symbolismus Flügeln. War ja, ne, bei Tennessee Williams ja, so ein Thema.
War das super
die Thema. War ja, die war ja nicht besonders seicht.
Was das nicht eigentlich war immer seicht, so nein, es war immer mit Religion Soundfall oben richtig drauf. Das war so freudianisch auch alles.
Ja,
so,
aber auch, ja. Also ich erinnere mich, ich habe das ja damals in Englisch Leistung durchgenommen, den Stoff, deswegen habe ich auch drüber geschrieben. Und wir hatten ja damals keine Cliff Notes, wir hatten ja keine Sekundarliteratur, gab es schon, aber man hat die nicht benutzt auf dem Internat, weil musste man bestellen und nee. Und ich war so stolz auf mich, weil die heißt ja Venable. Und ich habe rausgefunden, weil ich dann irgendwie, ne, ich habe ja drüber geschrieben, meine Semesterarbeiten habe dann recherchiert. Und ich wusste, Venerable heißt ehrhaft. Und dann habe ich Venal gefunden. Und das ist halt irgendwie käuflich. Und also, sie war zwischen Venal und Venerable, war Venable. Und da bin ich so drauf gekommen. Alles das habe ich dann im Unterricht ganz stolz erzählt. Und meine Sabine Pagedag, meine Englischleistungslehrerin, guckt mich an, war wahnsinnig stolz auf mich. Und ich hätte mir zu Hause einen drauf runterholen können, wie toll, dass ich da drauf gekommen bin. Ja. Aber ja, es war halt, also Symbolismus war nicht besonders seicht, nicht besonders diffizil subtil, gemacht nein. Oder nicht subtil, sondern es war halt irgendwie immer so mit dem Zaunfall so, ja. Bumm, kommst du drauf?
Aber dadurch
dann habe ich auch noch einen. Aber so war ja alles.
So war alles. Und ja. Der hat eben auch seine Biografie da reingemacht, weil seine Schwester in Wirklichkeit war schizophren. Und ja. Die Eltern haben sie dieser Operation unterzogen und das hat er sich auch nie verziehen, dass er dann nicht gegen angegangen ist, deswegen ist er Alkoholiker geworden. Auch der Mann, der mit Geld sich Liebe kauft, das war auch er hat sein Leben lang Stricher bezahlt und immer dazu auch gestanden und so weiter und so fort. Aber dieses Dialoglastige, es ist ja ein verfilmtes Theaterstück, das in 120 von 150 Minuten wirklich, ich liebe das. Ich liebe das, wenn die da, ihr wisst ja, Kammerspiele, ne? Die sind in einem Raum und die reden. Ja. Und ich liebe diese Dialoge und wie sie das, wie die Schauspieler schaffen, das eben rüberzubringen. Und das sind drei Giganten der Schauspielkunst und die können das ganz toll. Und dann zum Schluss ist Action, weil Liz Taylor sich eben erinnert durch die Hilfe des Arztes, wie nun dieser Sebastian wirklich zu Tode gekommen ist. Und da wird der Film so ein Splatter-Crash-Film. Den habe ich gesehen, da war ich vielleicht 14, 13. Aber die 13.
zeigen ja nicht.
Doch, die zeigen was und das ist
sie zeigen doch,
warte, Run. Ich nicht verraten. Die zeigen also, wie der gejagt wird von einer Horde Battle-Armer maximal 12- bis 15-jährigen Jungs und er läuft den Berg hoch anstatt runter. Liz Taylor sagt, noch unten warten die Taxis, aber nein, er läuft den Berg hoch. Inzwischen sagen die Kritiker, das ist sozusagen nachgemacht wie Frankenstein wie der, aber Frankenstein war ein Opfer, dieser hier ist ja nun eindeutig ein Täter. Der wird also hochgejagt und Liz Taylor läuft also mit wogendem Busen, nicht mehr im weißen Badeanzug, leider, sondern in einem ganz tollen Kleid, läuft sie also auch den Berg hinterher und
im Hintergrund
sagt, Boys, dann kommt immer so Musik, die Musik wird immer schrecklicher und dramatischer und so weiter. Und oben sieht sie also, wie diese Meute Jungs sich über diesen Sebastian, den man nur von hinten sieht, der einen weißen Anzug trägt, ihn so an den Boden pressen und über ihm, wie so ein Berg, über ihn springen und man sieht von dem Sebastian nur so eine Hand, die so aus diesem Bergleiber rausragt und dann sieht man Liz Taylor, wie sie schreit und schreit und schreit und das Ergebnis war, dass die ihn im Prinzip in Stücke gerissen haben.
Aufgefressen
haben. Aufgefressen, ja. In Stücke gerissen, es fehlten Teile und das erzählt sie eben alles und darüber, über diese Erziehung im Beisein der Catherine Hepburn-Mutter, wird die Mutter nun komplett wahnsinnig. Und der Arzt erkennt, Liz Taylor muss gar nicht operiert werden, weil sie hat gar nicht gelogen. Aber die Mutter entschwindet in den totalen Wahnsinn und denkt jetzt, der Arzt ist ihr Sohn. Und ach Leute, es gibt wenig Filme, die so ein Drama entfachen mit solchen Themen 1959 und so gut gespielt sind wie dieser. Ich kann nur sagen, guckt es euch an, wenn ihr über Ausbeutung, Fackhack, Horror, Splatter im Kopf, böse Bilder, ein Traum. Ich kann es nur empfehlen.
Generell Tennessee Williams, auch wenn man da vielleicht zurückschreckt aus heutiger Sicht, weil man denkt, oh Gott, das war ein Theaterautor und das ist ja irgendwie wahrscheinlich zu kompliziert oder es sind zu viele Wörter und will ich das,
nein, gar
ist das nicht vielleicht zu langsam erzählt oder so, wirklich.
Nur.
Also Suddenly Last Summer, Glasmenagerie,
Katze
auf dem heißen Blechdach.
Ich meine, gut, süßer Vogeljugend.
Aber Katze auf dem heißen Blechdach ist ja von der Aufsicht so zurückgestutzt genau worden, dass so es keinen Sinn mehr macht.
Ja.
Aber darüber haben wir auch schon gesprochen. Ja. Wenn man sich angucken will, was auch die Zensur damals gemacht hat mit guten queeren Stoffen, bevor sie auf die Leinwand durften, ist das auch ein guter Film. Der ist so, also den Film kann man so oder so gut gucken. Aber ja, bei man kann sich da gut dran setzen, ja, weil das total, macht Freude und man erkennt so viel, auch was man aus heutigen Filmen kennt. Charaktere, die zitiert werden, die man wiedererkennt, Szenen, die man wiedererkennt, die Stella-Szene aus Endstation Sehnsucht.
Ja, 100.
Hat man halt, also selbst in irgendwelchen Kinderanimationsfilmen.
Und der Schluss, ich war immer abhängig von der Freundschaft, Freundlichkeit.
Einfach, how is dependent on the kindness of strangers.
Das ist ein Satz, der immer, der ist in der Popkultur
genau
so.
Der wird ja auch in Angels in America zitiert.
How is
dependent on the kindness of strangers? Und Meryl Streeps Charakter in Angels of America sagt dann ja, well, that's a stupid thing to do.
diese Homosexualität von den Sebastian, die wird aber auch eben, das hat der Gore Vidal eben so toll gemacht, es darf nie offen erwähnt werden, aber es wird immer durch Bilder und durch Beispiele und durch Symbole gezeigt und in dem Zimmer von Sebastian, wo die sitzen, ist der heilige Sebastian natürlich als Bild da.
Der
ist
Sünden, also für seine Sünden hingerichtet wurde.
Der ein Typ, dessen nur ein Arsch ist immer zu sehen auf einem Bild, dann nackte Skulpturen von nackten Jungs, also alles ist da.
Bloß aber auch die Beziehung zu seiner Mutter ist ja auch, also ne, diese enge Bindung an eine Mutter und dieses auch, wir installieren uns zusammen als so ein Fashion-Couple eigentlich.
Ja, genau,
sich ja Fashion-Couple,
Insta-Couple.
Ja, das, also Insta-Couple. Ich erinnere mich an eine Szene, dass sie darüber reden, was sie gegessen haben, dass sie immer Salat gegessen haben, ohne Dressing, immer nur ein Spritzer Zitrone, weil mehr haben wir uns nicht erlaubt und so.
Genau.
Also es war auch so diese Body-Obsessiveness war total damals irgendwie da schon da. Und
total. Catherine Hepburn ist auch ausgerastet, als sie diese Rushes gesehen hat, weil der Regisseur hat bei ihr kein Weichzeichner, nichts benutzt.
Also Rushes sind die vom Tag, die Dreh- Dinger, die rausgehen.
Genau, die gucken sich abends an, was sie am Tag gedreht haben. Und sie ist ausgerastet, weil er wollte den Verfall der Mutter deutlich zeigen, im Gegensatz zu der Schönheit von Liz Taylor, damit man versteht, warum er diese mondäne, tolle Mutter nicht mehr mitgenommen hat. Der hat die Altersflecken auf der Hand gezeigt, der hat den faltigen Schildkrötenhals gezeigt. Da war die schon mal bedient. Und dann hat der Regisseur auch noch Montgomery Clift ganz schlecht behandelt, weil der konnte sich nichts mehr merken. Der war durch. Und der hat die Dreharbeiten verzögert. Und Liz Taylor und Catherine Hepburn haben aber für den gekämpft und haben den unterstützt. Und der Regisseur hat den gequält. Und am Schluss, als die Dreharbeiten beendet waren, ist Catherine Hepburn zu dem Mankiewicz, also ein ganz, der Bette Davis Regisseur, ein ganz großer Name, ist zu ihm hingegangen und hat gesagt, hören Sie mal, ist jetzt wirklich das Drehen beendet? Ja. Muss ich gar nichts mehr drehen? Nie mehr? Keine Nachtszene? Gar nichts mehr? Nein. Versprechen Sie mir das? Ja. Und dann hat sie ihm ins Gesicht gespuckt. Und ist gegangen. Und hat nie wieder ein Wort mit ihm gesprochen. Und so halt. Also auch am Set hat's gebrodelt. Ich liebe solche Geschichten und solche Filme.
So, Barbie, hast du noch irgendwas so nach, wie uns nicht umbringen?
Genau, ich habe
das ist ein ganz positives Ende eigentlich. Die Mutter
ich habe ein positives Ende. Ich habe ein positives Ende tatsächlich. Und zwar habe mir lange Gedanken gemacht über Fag-Hacks in Filmen, die wir nachvollziehen können. Wir haben Sally Bowles, es gibt viele Filmfiguren, wo man es nachvollziehen kann. Es gibt prominente Figuren, eben Liza Minnelli, Judy Garland, wo man es nachvollziehen kann. Und mir war sehr daran gelegen, jemanden zu finden, der vielleicht trotz der Fag-Hack-Geschichte, als die wir sie kennen, ein positives Ende hatte. Und da bin ich auf Elsa Peretti gestoßen. Elsa Peretti werden manche von euch jetzt vielleicht aktuell auf dem Schirm haben, weil sie in der Holston-Netflix-Geschichte eine Rolle gespielt hat, wie auch im Leben von Holston tatsächlich selbst. Holston ist ein legendärer amerikanischer Modedesigner, über den wurde gerade eben bei Netflix eine Serie veröffentlicht von Ryan Murphy mit Ewan McGregor in der Hauptrolle. Und da taucht Elsa Peretti kurz auf in der gleichnamigen Doku, die es aber immer so ein Prime nach wie vor für umsonst zu gucken gibt, wenn man Prime hat, taucht sie länger auf. Elsa Peretti ist 1940 in Italien geboren, ist dann also Kind reicher Eltern. Die hatten eine, ich glaube tatsächlich Olivenölfabrik, erzkonservativ, das Elternhaus in Italien, ist dann in der Schweiz ausgebildet worden, ist zwischendrin Skilehrerin gewesen im Staat, also die hat auch geguckt, wo sie ihr Geld herbekommt, hat sich relativ früh von zu Hause verabschiedet, war wunderschön. Elsa Peretti war wirklich wunderschön, hatte ein sehr androgynes Aussehen, wunderschön. Ist nach Rom zurückgekehrt, da ihre Interior Design Ausbildung gemacht hat, ein Degree auch bekommen, ein Diplom. Hat dann 64 angefangen zu modeln, ist 68 damit auch nach New York. 1968 hat da gemodelt. Und ist da mehr oder weniger reibungslos auch ein Teil der Halls de Netz geworden, also ein Teil der damals noch recht unbekannten Models, die sich um Halston herumgeschert haben, wie unter anderem auch Pat Cleveland und die von uns allen geliebte Angelica Houston, also ne, die Hauptdarstellerin aus Hexen und Addams Family, die war damals, und Smash, die war damals auch ein Teil der Halston Nets, also ein Teil der Models, die eben Halston umgeben haben, die mit ihm überall hin sind, auch in Studio 54 und so. Aber Elsa hatte ein Design-Talent. Wie gesagt, sie hat Interior Design gelernt, sie hat dann für Architekten gearbeitet, aber sie hat nie aufgehört, auch an Schmuck zu arbeiten, an eigenen Designs zu arbeiten, ohne dass es dafür irgendwelche Nachfrage gab. Also gerade bei Halston war sie einfach nicht gefragt. Sie war ein Pretty Face und sie wurde von ihm benutzt, um seine Sachen vorzuführen, weil sie eben wie niemand anderes, sagt er selber auch in der Doku, das geschafft hat, diese Klamotten mit Leben zu befüllen und zu beseelen. Und als Halstons Stern dann immer höher stieg und größer wuchs, kam irgendwann die Frage, also Halston sollte ein Parfum entwerfen. Als erster Designerduft quasi der Welt war das die Idee, dass Halston, weil der eben in jedem amerikanischen Haushalt war und alle ihn so geschätzt haben, hat man irgendwie gedacht, okay, der soll jetzt auch noch einen Duft machen. Und Halston,
also nach Chanel Nummer 5.
Nee, eben nicht. Also es sollte eben kein...
Nach, zeitlich.
Right.
Der erste in Amerika.
Ja, aber der so mit... Ja, ja,
ja,
der ist ja. Der sollte aber eben anders sein als nur so ein Designerduft, der halt irgendwie so mitgeht, sondern der Duft sollte Profil haben, eine Aussage haben. Und Halston hat sich da, das wird in der Serie sehr schön gezeigt, vielleicht auch ein bisschen überspitzt, aber ich mag das, wie sie es zeigen. Es scheint ein sehr persönlicher Prozess gewesen zu sein, mit den Gerüchen seines Lebens auseinandergesetzt. Er bringt sogar den Jogstrap seines Liebhabers mit und sagt, guck mal hier, riech mal daran, das ist... das bedeutet für mich auch Wohlfühlen und Heimat und da fühle ich mich da fühle ich mich wohl und diese Parfümeurin ist für mich eine der Highlights der Serie. Ja,
die bleibt ernst.
Die sich da rein, nee, die findet das geil.
Die findet das gut, ja.
She's intrigued. Die
Jobs für
sie so, gib mir das her. Ja. Und ne, vergräbt ihr Gesicht darin.
Snifft dann wo.
And she gets it. So, ja, das finde ich toll.
Ja, finde ich
und
auch.
Die haben sich da auf einer sehr intellektuellen Art über Duft geeinigt. Und ja, dieser Duft war eben auch bis dato nicht da gewesen. Das war ein Unisex-Duft und der schlug auch wahnsinnig ein, als er dann endlich draußen war. Alle haben sich auf den Kopf gestellt, das war teuer, aber jeder wusste sofort, okay, das ist Halston. Und Halston wollte, dass dieser Flakon ein ganz besonderes Design bekommt, das auch einzigartig sein soll. Es sollte sein wie der Duft. Und diese Menschen, mit denen er da zusammengearbeitet hat, die eben von der Commercial-Seite aus, von der Fabrikseite aus kamen, von der Herstellerseite aus kamen, die wollten eben was haben, was man normen kann, was einfach zu reprinten ist, was günstig ist in der Herstellung. Also ne, ein Design, das irgendwie Sinn macht, dass man so hinstellen kann, da hat man Stöpsel oben drauf oder man kann Spray reinschalten und bums, das können wir millionenfach printen und es kostet uns 2 Cent und dann steht das in jedem amerikanischen Haushalt. Und Halston hat darauf bestanden, eine Form zu nehmen, eine sehr organische Form, die er vorher eben bei Elsa Peretti am Hals gesehen hat, weil sie das selber designt hat, also einen kleinen Anhänger und er wollte, dass sie das quasi für ihn groß zieht und ihn groß designt und das hat sie gemacht und da gab es sehr viel Widerworte von eben der Professional-Seite aus, von denen, die das machen sollten, weil die sagten, das ist schlecht zu reproduzieren und das steht nicht und das, so macht man das nicht, bla bla bla.
Und Fakt, das war wie eine Träne, ne? Also, ja, kann man sagen?
Wie so ein Tropfen. So ein bisschen. Ja. Also alle ihre Designs sind sehr organisch, wie so ein Tropfen.
Ja.
Halston hat sich durchgesetzt, hat darauf bestanden, dass das Elsas Design ist. Sie hat ihm das Design geschenkt und das wurde der größte Erfolg, den es jemals in der Parfümeurkunst gab bis zu diesem Tag. Ja. Nicht umsonst auch, nicht zuletzt auch wegen ihres Designs.
True.
Die Wege der beiden haben sich, also das muss man dazu sagen, sie war haltlos in Halston verliebt, ihr ganzes Leben lang. in der Serie, in der Netflix-Serie gibt es eine Szene, wo sie ihm das auch sehr klar sagt, wo sie auch sagt, I'm in love with you und ich möchte mit dir zusammen sein. Und er dann sagt, aber du weißt doch, ich liebe Frauen auf andere Weise. Und dann sagt sie, ja gut, ich muss das wenigstens versuchen. Hey, es gibt in der Doku, in der Holsten-Doku gibt es eine Szene, wo sie tatsächlich dann mehrere Jahre später oder vielleicht sogar Jahrzehnte später darüber spricht, wo man ihr die Dramatik des Ganzen durchaus anmerkt und auch die Tragik des Ganzen durchaus anmerkt, wo sie sagt, ich habe Schwuchteln immer geliebt, ich habe Homosexuellen 15 Jahre meines Lebens geopfert, ich habe 15 Jahre mit ihnen verbracht, auch weil ich einfach keine anderen Liebhaber hatte. Mhm. Das sagt sie auch ganz klar dazu. Also es war in ihrem Fall auch ganz klar, in Ermangelung of the real thing habe ich mich eben dieser Art von Liebe hingegeben und habe denen Zeit geopfert. Man sieht auch, dass das kein guter Deal für sie war, sondern dass sie da drauf gezahlt hat und Federn gelassen hat. 1974 hat Holsten sie dann mit zu Tiffany geschleppt und hat für sie als namenlose Designerin einen bis dahin beispiellosen Deal aus dem Boden gestampft als Schmuckdesignerin. Sie hat dann bei Tiffany angefangen, bei dem großen Renommierten aus Tiffany und wurde da die the most successful jewelry designer ever. So.
Die hat sich ihren eigenen Namen gemacht.
Tatsächlich, das war damals noch nicht so absehbar. Sie war immer noch im Schall und Dunst von Holsten. Das hat sich 78 zwischen den beiden getrennt. Die haben sich die haben schlimm gestritten, haben sich dann getrennt. In der Serie wird das auf eine sehr flache, finde ich, Art und Weise dargestellt. Ich glaube, in Wirklichkeit ging es auch darum, dass sie eben plötzlich nicht mehr von ihm abhängig war, nicht mehr von seinem Ruhm abhängig war, sondern ihr Stern war dann plötzlich am Wachsen und am Aufsteigen und Holsten, dessen Stein so ein bisschen am Abstürzen war, war eifersüchtig und hat daraufhin dann auch reagiert, dass sie sich nicht mehr bei ihm unter den Scheffel gestellt hat und nicht mehr die kleine Fairkeg sein wollte, sondern eben ein anderes Selbstbewusstsein entwickelt hatte.
Sie hat sich emanzipiert.
Voll. Ja. Und das hat nicht mehr in sein Weltbild gepasst und das hat die Beziehung in Frage gestellt, die sie vorher bisher hatten. Und zwischen den beiden hat es dann gekracht. Und warum ich diese Geschichte erzähle, also einerseits klar, die haben sich gegenseitig geliebt und sie war sehr verliebt auch in ihn. Aber sie ist, she's the hag that actually outgrew the fag. Ja. Die ist größer geworden als der Stern, der Holsten einmal war, weil das ging ja relativ schnell dann sehr schlimm unter. Wenn ihr nicht wisst, warum, guckt die Doku. Aber ihr Stern ist halt weitergewachsen. Die hat ihren zweiten Vertrag, die hat den Vertrag mit Tiffany dann irgendwann erneuert, ich glaube 10 Jahre später, und hat sage und schreibe 47 Millionen Dollar dafür bekommen, für die Verlängerung ihres Vertrages. Tiffany sagt bis heute, dass sie 10% ihrer Sales im Durchschnitt bis heute 10% der Sales, die Tiffany weltweit macht, gehören immer noch Elsa Peretti Designs. Die ist mittlerweile tot, die ist dieses Jahr gestorben, leider mit 80 Jahren. Aber die ist eine Design-Legende geworden. Mhm. Und diese sehr organischen Designs, die oft an Knochen erinnern oder an Blut oder an Körperflüssigkeiten, Gelenke, das sind nach wie vor Designs, die die Zeit überdauert haben und die auch tatsächlich Holstens Stern so ein bisschen bis heute überstrahlen. Und das ist für mich eine Geschichte von einer Frau, die vom It-Girl zur Designlegende geworden ist, die größer geworden ist als dieser Star. Und tatsächlich auch in der Netflix-Verfilmung ist sie, neben dieser Parfümeurin, ist die Frau, die Elsa Peretti spielt, Rebecca Diane, ist eigentlich der heimliche Star der Serie.
Ja.
Also die Szenen mit ihr, nicht nur, weil sie wahnsinnig schön ist, sondern auch die Art, wie sie spielt, die Art, wie sie geschrieben worden ist, geben der ganzen Sache eine Art von Tiefe und Wertigkeit und ja, also ich hab mich noch mehr in diese Frau verliebt, in diese Elsa Peretti on screen verliebt, als die es eh schon gibt. Die war ein original schwerer italienischer Akzent. Wunderschön als junge Frau. Ja. Später dann so ein bisschen gezeichnet vom Leben und total, dann auch so sich dem Ganzen verwehrend, hatte ich das Gefühl. Aber eine Ikone, wirklich eine Ikone und ein Star, die aus dieser Rolle so rausgewachsen ist. Und deswegen fand ich es wichtig, dass wir die am Schluss machen,
ja,
weil die wirklich,
wie schön,
best possible example.
Ein schönes Beispiel, genau, dass sich die Fag eben emanzipieren kann von die Hack von dem Fag. Yeah. Und dass diese dass diese Abhängigkeit, die in diesem Fall ja toxisch war, das kann man ja gar nicht anders sagen. Das war ja, der hat sie ja klein gehalten.
Ja, der hat sie auch versucht, immer wieder daran zu erinnern.
Ja, immer so, ohne mich wärst du gar nichts. Genau, das war ja giftig von A bis Z. Und solche Beziehungen gibt es ja auch. Und die Kraft zu entwickeln, sich aus der Beziehung zu emanzipieren, dazu muss man ja nicht Juwelen designen können, aber diese Kraft, wenn man die in sich hat, und die meisten haben die, aber die trauen sich nicht, die zu benutzen. Das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass es eben geht.
Ich glaube, und das sind ja nicht nur Fairkeks-Beziehungen, ich kenne das ja aus meinen eigenen Beziehungen in meinem Freundeskreis. Es ist manchmal sehr einfach, sich auf die zweite Geige, auf die zweite Reihe zu konzentrieren und die andere Person strahlen zu lassen, weil dann kriegst du auch weniger Scheiß ab. Ne? Mhm. Du kannst in der zweiten Reihe stehen, du wirst nicht in Frage gestellt. Du kriegst zwar nicht den direkten Applaus, aber du wirst auch nicht in Frage gestellt. Du wirst nicht gehasst und ganz vieles geht an dir vorbei, was der andere aushalten muss. Und ne, in dem Fall dann irgendwann den Mut zu entwickeln und zu sagen, nein, ich habe aber all den Scheiß, den man braucht, um in der ersten Reihe zu stehen. Und ich verdiene es auch, in der ersten Reihe zu stehen. Und ich will gar nicht vor dir stehen, aber ich kann neben dir stehen. Und egal, was du machst, meine Geschichte ist es auch wert, erzählt zu werden. Das fand ich toll.
Wenn man seine eigene Stärke findet, ist man immer in der Lage, aus dem Schatten sich rauszuarbeiten. Egal womit. Und diese Kraft ist auch in jedem drin. Bin ich von überzeugt. Es gibt, wenn man psychisch gesund ist, sage ich jetzt mal, dann gibt es immer den Moment, wo man erkennen kann, wo die eigene Stärke liegt und damit anfangen kann zu arbeiten.
Ja.
Bin ich sicher. Und viele, die in dieser Co-Abhängigkeit jetzt gerade sind, die auch in Ehen, auch in der Ehe kannst du eine Fairkeck sein.
Oh mein Gott.
In der Hetero-Ehe kannst du auch eine Fairkeck sein. Und da gibt es viele Möglichkeiten, indem man in sich mal reinhört und überlegt, wo ist meine Stärke und wo kann ich mich emanzipieren.
So. Ich glaube, es ist vielleicht auch ein generelles Problem, dass Frauen beigebracht wird, dass man, dass sie in die zweite Reihe gehören und dass es vielleicht auch besser ist, auch in der zweiten Reihe in der Beziehung zu einem schwulen Mann zu existieren, als selbstbestimmt ein eigenes Leben zu führen.
Vielleicht ist das vielleicht ist es nicht so einfach, wenn eine Gewaltbeziehung ist. Hm. Ich glaube, da hat man doch viel zu große Angst um sein Leben sozusagen, um sich auf seine Stärken zu beziehen. Das würde ich jetzt mal ausklammern. Da brauchst du wahrscheinlich noch was anderes, vielleicht einen Anstoß von außen oder einen Hilferuf. Aber insgesamt gesehen ist diese Elsa, wie heißt sie mit Nachnamen?
Peretti,
ein super Beispiel für diese Art von Emanzipation. Ganz tolles Beispiel, Barbie. Super.
Yay!
Ja. Das hast du fein gemacht. Wir packen noch mehr Filme, in denen Facts und in denen Hacks vorkommen, in die Shownotes. Einer, über den ich nicht sprechen konnte, über den ich gerne gesprochen hätte, ist Carrington. Das ist genauso eine komplexe, künstlerische, sich gegenseitig befruchtend, aber im Leben nicht produktiv seiende Beziehung.
Warum konntest du darüber nicht sprechen?
Keine Zeit.
Wir können einen
Freund zum Verlieben haben wir auch nicht gemacht.
Wir können ja nicht immer...
True.
Ja. Auch ein
aber das ist ja sogar eine Hetero, oder?
Nee, das ist
die mit Rupert Everett.
So, wir haben auch über Rupert Everett und Julia Roberts in die Hochzeit meines besten Freundes.
Oh, darüber könnte man auch lange reden. Lange können wir darüber reden. Es gibt viele gute Beispiele. Es ist ein lohnendes Thema. Ein weites Feld.
Ja.
Und Cabaret, natürlich.
So.
Und Pippi Langstrumpf. Sinne. Wie ist eigentlich Thomas, Annika und Pippis Verhältnis?
In diesem Sinne, ihr Lieben. Es ist so ein bisschen ein rutschiges Feld, weil wir natürlich an gar keiner Stelle jemals Frauen das Gefühl geben wollen, dass sie weniger wert sind oder dass sie in schwulen Beziehungen irgendwie einen gewissen Platz haben, weil genau das Gegenteil ist der Fall.
Oder dass wir sie nicht lieb haben.
Genau,
Leute, genau das Gegenteil ist genau der Fall. Wie so ein Podcast sein soll. Beim Reden merken wir die Abgründe und wir finden am Schluss keine einfache Lösung. Und so ist das Leben. Das ist toll, dass es so ist.
True.
Was wie bin ich mir heute alles bewusst geworden, was ich bei Will & Grace alles vielleicht unabsichtlich, absichtlich übersehen habe.
Wir konnten es dir endlich schlecht reden.
Yes! Danke dafür. Danke dafür.
So, ich schließe mal, wie immer könnt ihr uns an Too Old to Die Young Podcast. Barbie, du musst das sagen, ich weiß die Adresse doch nicht.
So. Was ist das?
Sein Aufruf.
Heroin?
Fast. Mach ich gleich.
Ja.
Barbie, sag mal die
Barbie, Dinge. Du bist besoffen.
Was ist das denn?
Psst. Wie, niemand ist betrunken.
Wie immer, na, ich bin besoffen. Also jetzt geht's mittlerweile wieder. Ich habe halbe Snackbox leer gegessen mit den ganzen alten Salzschlangen.
Tatjana's.
Ach so, Entschuldigung. Dann waren sie nicht alt, dann waren sie sehr knackig. Wie immer könnt ihr uns Anregungen schicken. Hustenrezepte für Tatjana, Covid-Impfungen für Tatjana und dergleichen mehr an tooltodieyoungpodcast@gmail.com. Das Wort to ersetzt jeweils mit der Ziffer 2 und jetzt sagt Paul irgendwas über Spritzen in den Arm.
Nein, ich wollte gar nicht.
Ach, jetzt weiß ich.
Ich wollte gar nichts über Spritzen in den Arm sagen, sondern ich wollte nur darauf hinweisen, seid bitte so lieb. Wenn ihr noch nicht geimpft seid, lasst euch impfen.
Ja.
Yes. Wenn ihr schon geimpft seid, überredet andere Leute, sich impfen zu lassen.
Ja.
Wir wollen diese Pandemie irgendwann beenden. Wir sitzen damit jetzt seit anderthalb Jahren an und haben es gründlich satt, um es mal freundlich auszudrücken.
Kein Bock mehr auf irgendwelche Varianten.
Und unsere Arme sind noch dran, unsere Beine sind noch dran.
Wir sind alle drei doppelt geimpft.
So, wir sind alle drei doppelt geimpft. Wir haben noch keinen Autismus. Wie ihr seht, in dieser Folge können wir auch weiter Alkohol. Können wir auch weiter Alkohol trinken und vernünftige Dinge sagen.
Ja, ja.
Es hat uns nicht weiter beeinträchtigt. Das Einzige, was es macht, ist das Leben einfacher.
Ja.
Und in uns werden keine Varianten gezüchtet. Tragt doch dazu bei, dass sie in euch auch nicht gezüchtet werden.
Wir wollen Labada tanzen und nicht an Labada sterben.
Und wenn wir an Weihnachten die Herdenimmunität erreicht hätten, wäre uns das sehr lieb und euch vielleicht auch.
Ja.
In diesem Sinne, auf Wiedergehört, ihr Lula.
Tschüss.
Bye-bye.